Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich will heute mit meinen Gästen im Studio über Ruf der Wildnis sprechen. Meine Gäste, das sind Annemarie Havran aus der Chefredaktion. Hallo Annemarie.
Hallo.
Und Markus Trutt. Ich werde jetzt nicht den Running Gag machen, der mir schon mal passiert ist, dass ich nicht wusste, wer du bist oder beziehungsweise was du hier machst.
Das war natürlich mein Gag, ja.
Genau, ich weiß Hallo. Natürlich, dass der Markus sich mit Serien bei uns beschäftigt.
Ganz genau.
Und genau, wir wollen heute sprechen über Ruf der Wildnis oder The Call of the Wild, eine Jack London-Verfilmung, die uns Harrison Ford präsentiert, der mit einem CGI-Hund namens Buck aufregende Abenteuer in Alaska erleben muss, um es jetzt mal ganz grob zu sagen. Vielleicht so für euch so die erste Frage, erstmal so allgemein, wie fandet ihr den Film?
Im besten Sinne des Wortes nett. Ja. Und zwar nicht als die kleine Schwester von Scheiße, sondern hat mir gut gefallen. Unterhaltsame Familienabenteuerunterhaltung.
Ja, ich kann mich da im Grunde anschließen. Nett trifft es sehr gut. Also ich fand den im Grunde auch überraschend okay. Also gerade nach dem Trailer dachte ich, ich winde mich da die ganze Zeit im Kinosessel. Aber das hat dann doch einigermaßen funktioniert. Aber da kommen wir gleich noch genauer dazu wahrscheinlich.
Das ist ja jetzt eine Verfilmung von einem Jack London Buch, Kurzgeschichte. Weiß nicht, kann man da Roman schon zu sagen, weil so lang ist die Geschichte ja eigentlich nicht.
Es ist ein Roman, aber er ist wirklich relativ kurz, also kann man schnell weglesen. Kann ich auch jedem empfehlen, es zu lesen. Ich habe das Buch als Teenager mehrmals gelesen und mochte es sehr und habe mir es jetzt im Zuge der Vorbereitung mal wieder irgendwie vorgeknöpft und nochmal gelesen und wurde auch sehr schnell wieder reingezogen. Es ist wirklich ein sehr ergreifender Abenteuerroman, von dem die Verfilmung aber ziemlich abweicht. Also das war für mich als Buchkenner dann im Kino eben doch mehrmals dann so ein, oh, okay, Moment.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich will erstmal nur kurz, ich fand es interessant, also diese Story scheint ja Hollywood sehr zu beschäftigen. Also ich habe rausgefunden, es gibt eine Verfilmung von 1935 mit Clark Gable in der Hauptrolle. Wir kennen ihn alle wohl wahrscheinlich am besten als Red Butler aus Vom Winde verweht. Es gab in den 70er Jahren eine Verfilmung mit Charlton Heston, den wir aus Planet der Affen wahrscheinlich irgendwie auch am besten kennen. Jetzt so eine Neuverfilmung. Glaubt ihr, dass das so ein Stoff ist, der einfach, weil er zeitlos ist, immer passt? Oder ist das eher irgendwie was, wo man eher auf diesen Jack London Abenteuertrip setzt?
Ich weiß gar nicht, ob Jack London unbedingt noch ein Begriff für viele Leute heute ist. Die, also zumindest jüngere Leute, die wahrscheinlich auch das Zielpublikum da sind bei dem Film, weil es eben wirklich auch ein Familienfilm ist, dann ist es ja eine sehr klassische Abenteuergeschichte und das ist es wahrscheinlich einfach, eine sehr klassische Formel, wovon sich die Leute in Hollywood versprechen, dass es immer noch Leute in die Kinos zieht und immer noch funktioniert.
Was ich ein bisschen komisch fand bei dem Film, das hat mich schon gestört damals, als ich den ersten Trailer gesehen habe. Dieser Hund ist animiert, komplett animiert. Fand ich schon mal merkwürdig. Dann saßen wir zu dritt hier im Kino und dann sehe ich, dass alle Tiere in diesem Film animiert sind. Und ich war so ein bisschen, das finde ich komisch, weil die auch sehr offensichtlich animiert waren und jetzt nicht so hundertprozentig super realistisch, wie jetzt zum Beispiel zuletzt bei König der Löwen. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit nur noch darauf gewartet, dass die einfach alle anfangen zu sprechen, was sie aber nicht tun. Vielleicht müssen wir in diesem Zusammenhang noch sagen, der Hund, Buck, wird ja irgendwann auch Schlittenhund und deswegen sind halt sehr viele andere Hunde noch mit dabei, die irgendwie mit ihm interagieren. Was ist eure Theorie, warum man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt keinen echten Hund, sondern wir nehmen CGI-Hund?
Also um nochmal kurz auch den Hintergrund der Geschichte zu erzählen, es geht um den Goldrausch im ausgehenden 19. Jahrhundert. Also kurze Zeit später hat dann auch Jack London das Buch geschrieben. Es ist übrigens die 9. Verfilmung jetzt schon, also wow. Wirklich große Relevanz. Und Jack London war zu seiner Zeit tatsächlich auch eigentlich der berühmteste und meistgelesene Autor der Welt. Also schon wirklich halt amerikanische klassische Literatur. Und Buck ist ein Hund, der eigentlich sehr verwöhnt ist und aus dem sehr sonnigen Kalifornien entführt wird, um halt in Alaska als Schlittenhund zu arbeiten. Dort gibt es einen Mangel eben an Schlittenhunden. Alle wollen da zum Klondike und nach Gold schürfen. Und es gibt viele, also im Buch noch mehr, aber auch im Film brutale Szenen. Eben die Hunde werden geschlagen, vom Schlitten überfahren, fallen in einen eisigen Fluss. Und das alles ließ sich, glaube ich, eben mit einem CGI-Hund sehr viel besser umsetzen, auch ohne dann, dass Tierschützer zu Recht auf den Plan treten. Und wenn man eben schon den einen Hund CGI macht, dann hätte ich es, glaube ich, als zu großen Bruch empfunden, wenn die anderen Tiere dann real gewesen wären. Klar, also konnte ich diese Entscheidung nachvollziehen und habe mich dann auch dran gewöhnt eigentlich.
Das ist auf jeden Fall auch also ein großer Punkt, denke ich mal, und den man auch vorher sich vielleicht denken konnte, dass eben, man sieht ja auch im Trailer schon, dass sie da sonst was für krasse Sachen machen und Abenteuer erleben, das geht natürlich leichter auch im Hinblick auf den Tierschutz mit einem animierten Hund. Wenn man den Film jetzt gesehen hat, dann merkt man eigentlich auch noch einen anderen Grund. Also die wollten den auch ein bisschen oder sehr stark teilweise vermenschlichen. Und das funktioniert natürlich auch so viel besser auf diese Weise. Und das haben sie dann auch gemacht. Also.
Ja, und das ist so der Punkt, wo es für mich halt einfach irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Weil klar, ich habe verstanden, dass sie ihn vermenschlichen wollten. Aber dann, ich war immer so 2 Sekunden davor zu sagen, ja komm, dann lass ihn doch jetzt sprechen. Oder lass ihn zumindest, wenn er in diesem Rudel von Hunden ist oder wenn er irgendwie im Wald auf andere Tiere trifft oder so, dann lass ihn halt sprechen, aber halt so sprechen, dass die Menschen ihn nicht verstehen, sondern dass es quasi so die Konversation der Tiere, ist halt das, dass die sich halt untereinander verstehen können, aber die Menschen hören natürlich nur wuff, wuff und grrr und keine Ahnung was. So, ne? Und das war irgendwie immer so, ich gedacht habe, so ganz hat mich das irgendwie nicht reingezogen. Und wenn du, Annemarie, auch sagst, dass der Roman halt ja auch ziemlich brutal irgendwie mit den Hunden umgeht, dann finde ich, versuchen sie das ja hier halt wirklich sehr, sehr kinderfreundlich eigentlich auch zu machen,
auf
oder?
Jeden
also
Fall.
Die Gewalt ist ja nicht, auch gerade gegenüber den Tieren ist hier jetzt nicht so extrem, dass man irgendwie sagen muss, oh Gott, man muss Angst kriegen.
Auf jeden Fall, also es ist sehr zurückgeschraubt worden, vor allem eben auch eigentlich das Wesen von Buck, dem Hund, der ja zurück zur Natur findet und in dem die Instinkte langsam erwachen. Der war die ganze Zeit immer unglaublich nett und hilfsbereit und das ist ehrlich gesagt nicht der Weg, um in der Wildnis zu überleben. Und deswegen im Buch ist das natürlich gar nicht so. Da lässt er nicht mal seine Beute davon kommen, ohne jetzt irgendwie zu viel verraten zu wollen. Aber ja, er spricht nicht, aber dennoch ist da sehr viel Menschlichkeit und Sprache durch seine Bewegungen und halt eben doch auch Mimik und die Augen vorhanden. Und das kommt auch nicht von ungefähr, denn es gibt ja tatsächlich auch einen Motion-Capture-Darsteller jetzt wieder für Buck. Markus, erklär doch mal kurz Motion Capture. Ich gebe den Ball mal an dich.
Ja, also die haben den jetzt nicht quasi aus dem Nichts animiert. Also der Harrison Ford hat nicht mit einem Tennisball gekuschelt. Sondern es war tatsächlich ein Darsteller vor Ort, der die Bewegung als Vorbild für die Bewegung von Buck da am Set zugegen war. Und das war, wie heißt der Mann?
Terry Notary.
Notary, der da auch viel Erfahrung schon mitgemacht hat, an Avatar zum Beispiel gearbeitet hat und sonst auch Stunt-Koordinator und Bewegungsberater ist, quasi nach Andy Serkis der nächste große Motion-Capture-Mensch in Hollywood, auch bei Planet der Affen, auch mit Andy Serkis zusammengearbeitet hat und so und Kong gespielt hat in Kong Sky Island quasi.
Was soll denn die arme Hundevereinigung Hollywoods dazu sagen, dass sie jetzt...
Ein Affe ihn nicht spielen.
Dass sie jetzt nicht mehr Hunde sein können, weil sie jetzt Menschen kommen, die Hunde spielen.
Ja, Menschen klauen den Hunden die Jobs in Hollywood. Genau. Ja. Nee, aber es hat man auch, also ich finde, das hat sich auch durchaus bezahlt gemacht. Also ich glaube, manche Sachen hätten sehr unnatürlich gewirkt, ganz abgesehen davon, dass der Hund eben generell ein bisschen unnatürlich gewirkt hat. Aber gerade in Interaktion mit den Menschen und so, das wäre, glaube ich, schwierig gewesen, wenn da nicht einer vor Ort gewesen wäre.
Na gut, es wäre wahrscheinlich dann auch mehr eine Dokumentation irgendwo geworden, die man vielleicht gar nicht unbedingt irgendwie jetzt als Kinofilm vermarkten könnte. Ja. Und Annemarie, du hast mir gestern ja erzählt, als wir uns über das Buch unterhalten haben, dass das Buch ja wirklich auch rein aus der Perspektive des Hundes geschrieben ist, oder? Also
genau,
dadurch macht es ja dann wahrscheinlich auch mehr Sinn, den Hund dann irgendwie zu vermenschlichen.
Ja, also das Buch ist komplett aus der Perspektive des Hundes erzählt. Das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen albern an, ist es aber wirklich gar nicht. Also es ist sehr schön irgendwie, wie er da wirklich sein Erstaunen beschreibt, wenn er da plötzlich halt nach Alaska verschleppt wird und wie er halt lernt und was er dazu lernt und wie er halt merkt, wie in ihm so langsam eben der Ruf der Wildnis erwacht und die Instinkte immer stärker werden. Und da habe ich mich auch gefragt, wie werden sie das im Film lösen? Da ist es zum Glück nicht so. Also es gibt jetzt nicht ein Hunde-Voice-Over, aber ein bisschen wurde das gelöst, indem es von Harrison Ford ja doch immer mal ein Voice-Over gibt. Also Harrison Ford spielt in dem Film dann eben John Thornton, den einen guten Mann, dem dann halt Buck dort in dem wilden, kalten Norden noch begegnet und mit dem er sich anfreundet.
Ja, das erklärt es dann auch ein bisschen mehr auf jeden Fall, die Beweggründe des Hundes, wenn man so will. Also vielleicht wäre es auch schwierig gewesen, ja, also wenn man sich da noch stärker im Buch, die haben sich ja generell ein bisschen weiter vom Buch entfernt, wie du auch schon gesagt hast, das ist nicht so brutal. Man könnte böse sagen, der Film ist halt ein bisschen weich gespült, aber eigentlich, also die haben sich ja sehr bewusst dafür einfach entschieden, dass sie einen Familienfilm machen, das haben sie gemacht und als solcher funktioniert er eben auch ganz gut, wie gesagt.
Jetzt haben wir Harrison Ford schon angesprochen, er spielt hier neben dem CGI-Hund halt die Rolle des John Thornton, ist das richtig?
Ja, richtig.
Und er ist ja nicht der Einzige, der mit dabei ist. Omar Sy, den wir ja aus Ziemlich beste Freunde kennen, ist ja quasi auch schon eine der wichtigen Figuren für den Hund Buck in Alaska, der ja der Postbote da ist mit seinem Schlitten. Wie fandet ihr denn die Darsteller? Also wie fandet ihr Omar Sy, wie fandet ihr Harrison Ford?
Ja, also Omar Sy erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck in dem Film, sag ich mal. Er strahlt immer so eine Grundherzlichkeit aus, finde ich. Und das funktioniert auch in dem Film wieder gut. Er ist ja da wirklich vor Harrison Ford quasi der noch am menschlichsten mit dem Hund umgeht und auch eine Verbindung schon zu ihm aufbaut. Und erfüllt da seinen Zweck sehr gut. Noch stärker ist dann wirklich Harrison Ford, weil der einfach seinen typischen rauen Charme da reinbringt. Und ohne den hätte es für mich, glaube ich, auch, hätte dieser computeranimierte Hund alleine, glaube ich, nicht so gut funktioniert.
Ja, also Harrison Ford macht nicht viel. Er grantelt ganz Harrison Ford sympathisch, allem, ja. Genau, da so vor sich hin mit diesem sehr schönen Vollbart. Und das ist für mich als großer Harrison Ford-Fan einfach eine Freude, ihn zu sehen. Aber ich frage mich halt dann jetzt doch auch immer häufiger, wenn ich ihn im Kino sehe, wie viel Lust hat er halt wirklich noch irgendwie richtig viel Schauspiel und Nuancen in seine Rollen zu legen.
Muss ich auch sagen. Also bei Harrison Ford, und ich meine, wir werden im weiteren Verlauf dieses Podcasts auch noch speziell über Indiana Jones 5 sprechen, der mit Harrison Ford in der Hauptrolle kommen soll, was ich irgendwie mittlerweile einfach echt nicht mehr sehe. Also vor allen Dingen nicht Harrison Ford, weil ich meine, wie alt ist der Mann? Fast 80 oder so? Also, und
ich glaube,
finde, man merkt ihm auch schon in diesem Film so sein Alter an, ne? Also es ist halt wirklich, er spielt halt das, was er halt noch gut kann, so er grummelt halt viel in seinen wirklich schönen Rauschebart, das muss man einfach mal dazu sagen, ja. Aber so viel zu tun hat er nicht. Also ja. was ich auch gut fand, was du schon meintest, Markus, dass halt dieses Voice-Over von ihm da ist, also dass er quasi so ein bisschen zum Erzähler des Films wird und hat eine schöne Erzählstimme, ja, einfach auch, der man gerne zuhören kann.
Ich fände aber auch, der Rest passt einfach gut zur Rolle. Also es ist ja ein bisschen verbittert und so, ein persönlicher Verlust, ohne jetzt irgendwie zu viel zu verraten. Es wird alles auch nur so eher am Rand angedeutet, aber ich finde, der verkörpert das gut. Er macht natürlich nicht viel, aber ich finde schon, also ein paar Nuancen sind schon drin. Wenn er da an der Flasche hängt oder doch Briefe schreibt und dann mal eine Träne vergießt und so. Das ist schon, ich finde, das passte sehr gut einfach zur Rolle, auch weil er einfach dieser wirklich so, man hat eben das Gefühl, das ist irgendwie ein Mann mehr oder weniger am Ende seines Lebens, der sich da verkriecht im hohen Norden. Und das passt einfach, gerade auch durch den tollen Bart, passt das einfach perfekt.
Ihr hört, wir sind alle große Bartfans, obwohl meiner einer sich in einer Million Jahre keinen ordentlichen Bart wachsen lassen
könnte. Das geht mir auch so und Annemarie wahrscheinlich auch nicht und deswegen, das erklärt das vielleicht, warum wir so große Bartfans sind.
Was mich auch, kurze kleine Side-Note hier, was mich sehr fasziniert hat an diesem Film war, ein Mini-Auftritt von Karen Gillan, die wir alle irgendwie aus Guardians of the Galaxy kennen oder jetzt zuletzt aus den beiden Jumanji-Filmen. Ich weiß nicht, sie spielt eine leicht verwöhnte Dame, die quasi auch kurzzeitig zu den Herren von Buck gehört und die ganze Rolle von ihr ist nicht mal 2 Minuten lang
Tatsächlich, ja. Ich weiß auch nicht, warum man da jetzt Karen Gillan für brauchte.
Aber. Also, das fand ich aber eigentlich einen ganz charmanten Verweis auch auf das Buch. Also diese drei Personen, die zwei Männer und die Frau eben, die dann wieder zu neuen Herren von Buck und seinem Hundegespann dann werden, die gibt es auch im Buch wirklich, aber da sind die ganz anders. Also sie sind auch böse, aber haben eben nochmal eine andere Funktion. Und hier wurde das wirklich so fantastisch überspitzt irgendwie dargestellt mit eben auch Dan Stevens aus zum Beispiel Legion oder Downton Abbey, von dem ich großer Fan bin, in so einer ganz tollen Karikatur als so Schnösel, der null Ahnung irgendwie hier vom wilden Norden hat. Und man hat eben nochmal versucht, wirklich Bösewichte für diesen Film aufzubauen. Und das ist halt hier mit diesem Trio eigentlich ganz gut gelungen. Also wo eben Karen Gillan als
Jesse aufgetreten ist. In der Szene fand ich es auch noch ganz witzig, sage ich mal, weil es so überspitzt ist. Aber für mich ging es da ein bisschen zu weit. Also bei Dan Stevens Rolle, das war wirklich die völlige Karikatur. Der war so drüber und so ein 0815 Abziehbösewicht. Obwohl ich Dan Stevens auch sehr mag. Aber das war so, der hat halt nur die Funktion erfüllt. Und lacht ihn jeder halbgare Marvel-Bösewicht aus wahrscheinlich. Also das war echt...
Ja, aber wer weiß, was für Idioten da im Goldrausch halt wirklich da irgendwie...
Ja, ja, nee, klar, also der hat das schon...
Und völlig unvorbereitet und selbst verliebt waren.
Hat dieses Trio in dem Roman eine größere Rolle oder sind die auch einfach quasi nur so eine Episode, die halt in Bucks Leben passiert?
Das ist auch eine Episode in Bucks Leben, die dann aber eben auch... endet, nicht wie hier, wo sich das dann halt ja noch weiterzieht.
Ich muss nämlich tatsächlich, ich fand das Trio eigentlich auch cool und ich fand es fast ein bisschen schade, dass aus diesem Trio dann am Ende nur noch ein Solo-Bösewicht wird. Ja, weil, wie gesagt, Karen Gillan ist auch eine tolle Schauspielerin. Ich hätte sie tatsächlich gerne mehr gesehen, weil sie als irgendwie so gefühlte High-Society-Snob-Lady zu sehen, die da irgendwie versucht, beim Goldrausch mitzumischen. Und
erwartet man ja eigentlich auch, dass das mehr kommt, wenn sie schon dabei ist.
Ja, also ich frage mich immer, ob man diesen Film irgendwie fertig hatte, gesehen hat, der ist jetzt irgendwie 2,5 Stunden lang, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen was schneiden, ja, dann nehmen wir den Mittelteil irgendwie raus und machen den kürzer. Weil gerade auch diese Episode mit Oma C, die quasi ja am Anfang des Films steht, wo Buck ja das erste Mal so aus seinem ruhigen Leben rausgerissen wird und das raue Leben Alaskas kennenlernen muss und ja auch sich selber kennenlernen muss, ist ja schon relativ lang. Und dann kommt halt dieser kurze Einschnitt mit unseren drei Bösewichten, woraus später nur noch einer übrig bleibt. Sorry, Spoiler-Alarm. Und dann kommt halt so der Harrison Ford Part. Fand ich den Mittelteil, fand ich ein bisschen schade, dass da nicht noch so mehr dazu gekommen ist. Einfach um vielleicht auch zu zeigen, dass Buck halt nicht nur gute Menschen trifft, sondern halt auch schlechte Erfahrungen macht. Aber dann wäre es wahrscheinlich wieder kein richtig guter Kinderfilm gewesen. Oder wie seht ihr
das? Ja, das kann gut sein, dass das da mit einer Rolle gespielt hat. Vielleicht war es tatsächlich auch mal länger, der Part. Aber es wird ja auch als er da wirklich verschleppt wird, wird es ja auch, aber alles immer eher nur so angedeutet. Du hast ja erzählt, Annemarie, dass das im Buch wesentlich brutaler ist, dass er eben viel geschlagen wird. Das kommt hier auch vor, aber alles immer nur so in Ansätzen und wird relativ schnell wieder weggewischt. Ich denke auch, dass das damit zu tun haben könnte, dass es einfach wirklich familienfreundlicher gestaltet werden sollte.
Der Regisseur Chris Sanders hat ja vor diesem Film hauptsächlich Animationsfilme gemacht. Also er war verantwortlich für Lilo und Stitch, für den ersten Drachen ziemlich leicht gemacht und jetzt zuletzt 2013 für die Croods. Und das ist jetzt so sein erster, ich tue mich schwer, es Realfilm zu nennen, weil es ist ja doch viel animiert. Wie fandet ihr da so, also, weil ich hatte das Gefühl, es ist trotzdem irgendwie mehr Animationsfilm, als dass es ein richtiger Film ist. Und was ich ein bisschen schade, also was ich so ein bisschen vermisst habe, war, es ist ein Abenteuerfilm. Und ich hätte gerne viel mehr so epische, große Landschaftsaufnahmen auch einfach gesehen, so, und so den kleinen Menschen und den kleinen Hund in dieser riesengroßen Einöde. Fandet ihr den auch so spektakulär, unspektakulär vom Visuellen her wie ich, oder habt ihr das anders gesehen?
Oh, ich fand eigentlich die Landschaftsaufnahmen doch sehr schön. Also wenn du sagst, hier, die haben die Weiten gefehlt, denke ich jetzt gerade so, Moment, ich glaube, ich habe sie gesehen. aber das ist natürlich einfach unterschiedliche Wahrnehmung, was man in dem Moment als irgendwie viel oder wenig oder beeindruckend oder nicht empfindet. Also von den Bildern her in der Natur fand ich das schön, also hat mir durchaus so gereicht. Das Abenteuer kam, glaube ich, eben wirklich eher wiederum deswegen zu kurz, weil es ein Familienfilm ist. Und ja, Chris Sanders hat, glaube ich, wirklich mit seiner Erfahrung aus dem ganzen Animationsbereich halt hier gut arbeiten können. Ja, es ist hauptsächlich ein Animationsfilm mit eben nochmal ein paar echten Darstellern, aber vielleicht für ihn halt eben so der erste gute Schritt mal zu der Regie eines Realfilms, jetzt hätte er beides vereinen können. Und ja, manchmal frage ich mich immer bei solchen Filmen, also wie sehr der Regisseur da überhaupt dann noch die Sachen so in der Hand hat, wenn tatsächlich wahrscheinlich extrem viel beim Team der visuellen Effekte einfach liegt und bei den Profis für die Koordination und den Stunt und halt eben dann solche Darsteller wie Terry Notary von Buck. Da musste er wahrscheinlich auch sehr viel Vertrauen einfach in diese Leute legen, dass sie ihm da halt die richtigen Tiere so animieren, dass er damit gut arbeiten kann.
Ja, tatsächlich. Also auch ich fand es tatsächlich auch, dass wirklich schöne Landschaftsaufnahmen dabei waren. Aber jetzt, wie ich das so auch mitbekommen habe, ist da ja tatsächlich auch ziemlich viel auch dort mit CGI rumgetrickst worden. Hat aber erstaunlich gut funktioniert. Wahrscheinlich ist er aber einfach dann wirklich grundsätzlich erstmal auf dem Papier auch für das Studio der richtige Mann gewesen, weil er eben diese Brücke dann eventuell schlagen kann zwischen Animation und Realfilm, auch wenn es eben nicht immer gut funktioniert. Ich fand, wie gesagt, mit den Hintergründen und den Landschaften hat es für mich auch, also ich hatte schon ein Gefühl für die Weite bei den Tieren, da sind wir jetzt noch gar nicht so tief reingegangen, glaube ich, da stieß es halt so an die Grenzen.
Ich weiß nicht. Ja, also ich fand selbst so manche Hintergründe waren mir zu perfekt computeranimiert, ja. So zu krasse Farben und zu sehr nochmal auf irgendwie, oh, guck mal, wie toll das hier alles aussieht. Aber weil du jetzt schon die Tiere angesprochen hast, dann lass uns doch kurz mal über die Tiere sprechen. Also, wir haben, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich fand sie nicht so toll, wie ich sie mir eigentlich hätte erwünscht.
Ja, ich hatte ja vorhin schon eingangs gesagt, ich war dann trotzdem überrascht, dass es oder angedeutet, dass es im Film ganz gut funktioniert, aber es stimmt halt nach wie vor. Also nach dem Trailer war ich regelrecht geschockt, wenn man das so sagen kann, dass der Hund wirklich in allen Szenen eben animiert ist, auch in den ruhigeren, was man dann aber wahrscheinlich einfach auch aus den Gründen gemacht hat, die wir gesagt haben, und dass dann einfach keine so große Diskrepanz ist zwischen den ruhigeren Szenen und an allen anderen Szenen. Im Film selbst ging es mir jetzt so, dass ich mich, ich sag mal, reingeguckt habe. Also ich habe mich irgendwie dran gewöhnt in dem ganzen Verlauf des Films, dass die Szenen doch größtenteils funktioniert haben, aber es war trotzdem immer wieder so, dass es mich auch rausgerissen hat. Also immer wieder, weil es sieht halt wirklich gerade in vielen Bewegungen und so und direkt neben Menschen schon unecht aus. Und das sieht man dann auch. Und wenn er dann auch gerade so sehr menschliche Züge hat und sehr menschliche Gesichtsausdrücke, das hatten wir ja vorhin auch, dann reißt dann immer wieder raus. Und das hat dann doch hin und wieder gestört, aber im Zusammenspiel, gerade mit Harrison Ford, spätestens da hatte ich mich dann so reingeguckt, dass es trotz der ganzen Probleme dann einigermaßen funktioniert hat für mich. Ja.
Wie fandst du die Animation, Annemarie?
Also ich kann auch nicht behaupten, dass ich das so perfekt gefunden hätte, dass ich da gar nicht mehr dran gedacht hätte dann im Laufe dessen. Wie zum Beispiel eben bei Planet der Affen, wo ich liebe die Animation dieser Affen. Es ist unglaublich, ich kann das jedes Mal nur feiern, wenn ich das sehe. Und hier war es so ganz am Anfang des Films im Kino, habe ich mich noch zu Markus umgedreht und gesagt, ach du meine Güte.
Ja, ich auch ganz, ich saß echt ein bisschen kopfschüttelnd da.
Als Buck das erste Mal auftrat, weil man sieht schon, dass es eben kein echter Hund ist. Gerade in den Bewegungen, wenn er springt, das ist alles so ein bisschen verkürzt. Aber nee, ich habe mich halt auch dann dran gewöhnt, reingeguckt. Ich empfand das dann eben nicht so störend. Also man hat es gesehen, aber es war jetzt für mich etwas, was ich akzeptieren konnte zum Wohle dessen, was der Film dann halt damit tun konnte, nämlich halt diesen Hund komplett in jeder Szene den ganzen Film lang zu zeigen und machen lassen zu können, was man will. Und gerade dann auch, wenn es wirklich an die Nahaufnahmen ging, also die Augen waren lebendig. Und das ist halt etwas, wo ich dann doch wieder denke, okay, diese Technik ist so ausgereift. Also selbst wenn denen halt manche Sachen nicht gelingen, man guckt sich da jetzt nicht irgendwie nur ein totes Computerprogramm an, sondern sie hauchen dem wirklich unglaublich viel Leben ein. Und von daher, also wäre mein Fazit wirklich so, ja, man sieht es und das ist jetzt nicht perfekt, aber war für mich okay in diesem Film.
Ja, aber ist vielleicht auch gerade, ja, also ich, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen dazwischen, ist vielleicht auch gerade wirklich das Problem, dass er manchmal eben so schon sehr lebensecht wirkt, dieses Uncanny Valley, dass sie eben, was sehr nah dran ist an einem echten Vorbild, aber es ist eben trotzdem nicht ganz erreicht und gerade dadurch ein bisschen merkwürdig wird und das hatte ich hier halt dann auch immer wieder, aber nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte vorher.
Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen so eine Budgetfrage gewesen, ne? Weil sie, vielleicht wenn sie wirklich nur dieses eine Tier gehabt hätten, dann hätte man da noch ein bisschen mehr Zeit und Geld rein investieren können, aber dadurch, dass sie ja viele Hunde, Wölfe, Bären, keine Ahnung, was alles noch irgendwie in diesem Film auftaucht.
Es gibt viele
Tiere, natürlich, ja. Ist natürlich dann schwierig, da irgendwie zu sagen, okay, den Haupthund machen wir perfekt, aber die anderen sehen jetzt irgendwie total kruder aus oder irgendwie sowas. Aber ja, gerade dieser Anfang war für mich auch so dieser Punkt, wo ich mich vom Kopf her tatsächlich so ein bisschen umstellen musste, weil wenn wir Buck erleben als diesen friedlichen Hund, der in Kalifornien da irgendwie aufwächst, total im Luxus und eigentlich die größte Nervensäge für alle, die da irgendwie so mit ihm zu tun haben. Das war für mich so dieser erste Punkt, so okay, das wird jetzt doch eher ein Kinderfilm, weil ich bin irgendwie, bin ich schon mehr mit der Erwartungshaltung reingegangen, ich kriege jetzt einen Abenteuerfilm, der sich nicht zwingend auf Kinder ausrichtet oder halt zumindest ein jüngeres Publikum. Und da ist ja dann halt viel so mit Slapstick und dann wird da ein schöner großer Geburtstagstisch gedeckt mit gebratenem Truthahn und Kuchen und ja, natürlich frisst Buck irgendwie alles auf und alles wird irgendwie so, das war dann so dieser Comedy-Faktor, mit dem ich halt wirklich einfach irgendwie so nicht gerechnet hätte, der sich ja auch, finde ich, so ein bisschen immer durch den Film durchzieht.
Ja, tatsächlich, ja.
Und
fast schon Slapstick-Einlagen
ja, mit dem und, Hund, ja. Und daran, das war was, woran ich mich tatsächlich eher gewöhnen musste als an dieses CGI und ich sage einfach, an das CGI habe ich mich die ganze Zeit nicht so richtig gewöhnen können, weil es einfach zu krass war. Selbst wenn so Szenen waren, wo Harrison Ford einfach nur so den Kopf des Hundes tätschelt, so vielleicht achtet man mittlerweile in unserer Branche auch schon viel zu doll auf solche Sachen. So, dann sah das irgendwie nicht so ganz natürlich aus. Aber wahrscheinlich sind es nur wir, die wir hier schon zu viele Filme geguckt haben, zu viel gutes und schlechtes CGI gesehen haben.
Immer noch besser als Cats, sag ich mal.
Aber meinst du, Harrison Ford hat sich nicht genug Mühe gegeben, als er den Kopf von Terry Notary getätschelt hat, der da wahrscheinlich gerade genau neben ihm saß?
Unmöglich, ist gar nicht gut. Gut, kommen wir dann zu einem abschließenden Fazit. Ich muss leider darauf hinweisen, dass zum Zeitpunkt unserer Podcast-Aufnahme hier es noch keine Filmstartskritik gab. Ich verlinke die aber natürlich in den Shownotes, weil wenn das hier veröffentlicht wird, dann ist natürlich auch schon die Kritik draußen. Deswegen kommt jetzt unsere ganz persönliche Sternewertung und unser ganz persönliches Fazit und ich fange mit Leseratte Annemarie an, weil sie euch vielleicht auch nochmal sagen kann, warum ihr das Buch lesen solltet und ob sich der Film dann trotzdem noch lohnt.
Ja, also von mir gibt es für den Film 3 Sterne. Als Verfilmung des Buchs finde ich ihn nicht so gut. Aber wenn ich ihn vom Buch losgelöst sehe, was man ja eigentlich auch soll, es ist schließlich eine Adaption, ist das doch ein unterhaltsamer Familienfilm. Wir haben gelacht im Kino, gebt es zu, Jungs.
Tatsächlich, ja.
Man ist auch ein bisschen gerührt, jetzt nicht nachhaltig irgendwie nach dem Film irgendwie noch damit beschäftigt. Aber nee, also kann ich durchaus empfehlen, sich das halt wirklich irgendwie an einem gemütlichen Sonntagnachmittag mit der Familie anzuschauen. Noch mehr kann ich empfehlen, das Buch zu lesen, das tatsächlich eine wirklich ganz wunderbare Geschichte darüber ist, wie, wie eben ein Wesen, was es im Grunde jeder von uns sein könnte, egal halt eben, ob Mensch oder Tier, zu seinen Wurzeln zurückfindet, seine Instinkte wiederentdeckt, darüber hinaus halt einfach auch seine Zivilisiertheit ablegt und das alles auch nicht irgendwie schön und Disney-haft ist, sondern einfach auch roh und brutal und sehr ehrlich empfunden. Und das ist ein kurzes Buch, also kann man schnell sehr lesen. Gut.
Einmal auf der Fahrt zum Büro und zurück. Markus, was gibst du?
Ich schließe mich bei der Sternewertung tatsächlich auch an. Also ich würde 3 Sterne geben, müsste dafür noch ein bisschen Augen zudrücken, glaube ich, vor dem computeranimierten Hund. Also es ist eben wirklich so, also wenn man dann akzeptiert, und das hat bei mir auch einigermaßen funktioniert eben, dass es dann doch eher ein Familien- oder Kinderfilm ist, dann geht es, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, für ein jüngeres Publikum funktioniert das auch ganz gut. Also vielleicht sind die auch noch mehr konditioniert darauf, dass das eben so ein Tier mal komplett animiert ist, auch deswegen. Und eben auch die Beziehung zwischen Han Solo, hätte ich schon fast gesagt, weil tatsächlich, also im Grunde ist es ein bisschen wie der neue Chewie für Harrison Ford. Also die, oh. Ne, ihr habt ja gesagt, die völlig richtig gesagt, dass er natürlich nicht spricht, Buck, aber im Grunde unterhalten sie sich ja trotzdem. Buck behält, Harrison Ford versteht alles, Harrison Ford sagt was, Buck versteht alles, im Grunde ist es wie Han und Chewie. Und das hat für mich auch ganz gut funktioniert und deswegen war es gerade auch am Ende dann auch für mich relativ rührend, dass ich ruhigen Gewissens dann doch 3 Sterne geben würde.
Hat also nicht in Alaska gespielt, sondern irgendwo auf irgendeinem Eisplanet.
Ja. Genau. Sieht ähnlich aus.
Ich gehe tatsächlich einen halben Punkt runter. Also ich würde 2,5 geben. Solide Unterhaltung, würde ich mal sagen. Also es hat mich jetzt nichts wirklich so sehr ergriffen, wie ich es gerne gewollt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Story, die man da zumindest sieht, ist schon wirklich sehr interessant und ich glaube, ich werde wirklich darauf zurückgehen und mir das Buch eher mal durchlesen, weil man halt schon so das Gefühl hat, okay, man richtet es ganz klar auf ein jüngeres Publikum aus, deswegen ist es alles ein bisschen sanfter, ein bisschen friedlicher, ein bisschen mehr auf Spaß getrimmt und vielleicht war ich auch einfach wirklich, ich wollte einen coolen Abenteuerfilm sehen, habe ich leider nicht so wirklich bekommen. Also Abenteuer hat mir da doch eher gefehlt, deswegen würde ich sagen, 2,5 kann man sich mit Kids durchaus mal angucken, aber ich würde ihn jetzt auch nicht zwingend weiterempfehlen. Also ich glaube, da würde ich andere, coolere Filme irgendwie finden. So, damit bedanke ich mich bei dir, Annemarie, und bei dir, Markus.
Ja. Bitte, bitte. Sehr gern.
Und ihr bleibt jetzt noch dran, weil wir reden gleich über Indiana Jones 5 und dann auch nochmal über Harrison Ford. So, nachdem wir uns über Ruf der Wildnis unterhalten haben, nehmen wir das mal zum Anlass, über Harrison Ford zu sprechen und vor allen Dingen darüber, dass Indiana Jones nächstes Jahr vielleicht kommen soll, vielleicht neben Han Solo, eine seiner größten Rollen schlechthin. Markus ist mir hier im Studio treu geblieben und als neuen Gast freue ich mich sehr, das Yang zu meinem Ying zu begrüßen, Yves von Moviepilot. Hallo Yves.
Freut mich sehr, hier zu sein. Freut mich, über ein weiteres Harrison Ford Franchise zu sprechen.
Und wer diesen Insider mit dem Ying und dem Yang nicht verstanden hat, so begrüßt Yves mich immer in den Moviepilot Livestreams, die, um jetzt mal hier Werbung zu machen, demnächst auch bald wieder zu The Walking Dead losgehen. Und dann gibt's ja, Yves, auch einen Podcast dazu, oder?
Das ist richtig. Da gibt's auch schon einen Community-Post zu, schon eine Ankündigung. Schaut euch einfach mal um auf Moviepilot. Da passiert gerade eine Menge.
Verrückt.
Ja.
Ist ja verrückt. So, schön, aber schön. Jetzt reden wir über Indiana Jones. Für alle, die ihn da draußen noch nicht kennen, der kultigste Archäologe mit Schlapphut und Peitsche überhaupt, der, keine Ahnung, im ersten Film die Bundeslade sucht, im zweiten Teil irgendwelche komischen magischen Steine und im dritten den Heiligen Gral. Und über den vierten wollen wir eigentlich nicht sprechen, aber das werden wir auch.
Das wird wahrscheinlich Thema noch.
Die haben einen vierten gemacht?
Genau. Das ist auch gerne meine Reaktion, aber wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen.
Fangen wir vielleicht mal so an, wie seid ihr denn zu Indiana Jones gekommen?
Möchtest du anfangen?
Fang ruhig an, ich überleg noch.
Also es ist ganz einfach, simpel. Und zwar Star Wars hat mir mein Bruder gezeigt, als ich so 5 Jahre alt war. Das waren so die ersten Filme, die ich je gesehen habe, die keine Cartoons waren. Und wir haben halt jede Woche einen Star Wars Film geschaut. Nachdem das zu Ende war, meinte er, ich habe da noch was für dich. Und ja, es war halt Indiana Jones und ich war total begeistert. Und dieser Abenteuerflair, Indy selbst, ich meine, Indy ist ja auch so ein bisschen Han Solo als Archäologe und ich finde es auch absolut okay. Und
ob Harrison Ford das toll findet, wenn du das sagst?
Ich weiß, ich finde, die sind sich schon ähnlich.
Ja, aber ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ist halt cool, ist halt nicht der Alleskönner, jeden einzelnen Kampf gewinnt er dreckig und er kriegt halt immer auf die Flappe und schafft es irgendwie aus diesen Situationen raus, außer in Indiana Jones 4, einer der vielen Gründe, warum man diesen Film nicht mag. Und ich war damals komplett begeistert, auch von diesem Non-Stop-Action-Thrill, den diese Filme haben. Das ist unglaublich, das ist für mich der Inbegriff eines Abenteuers. Und ja, ich habe mich in diese Filme verliebt, und als ich klein war, war tatsächlich Tempel des Todes mein Lieblingsteil. Was, glaube ich, verständlich ist, weil der Film ist eine Achterbahnfahrt.
Ja. Das kommt tatsächlich ja quasi an Achterbahn dann vor, mit der Lorenfahrt.
Ja.
Ist bei mir sogar ähnlich gewesen. Also ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, ich bin sogar über Zitate mehr oder weniger erstmal rangekommen an den Film. Weil ich habe eher so eine filmverrückte Familie. Also meine Eltern gucken halt bis heute immer auch gerne Filme und Serien, also nicht irgendwelchen Quatsch, sondern auch Sachen, die ich gerne gucke. Und haben mich da so rangeführt und haben, glaube ich, ich hatte Zitate, bevor ich den Film kannte. So Affen hören auf Eis war bei uns immer so ein Lieblingszitat, wenn es um irgendwelches merkwürdiges Essen ging. Und dann hatte ich, glaube ich, auch tatsächlich den zweiten Teil, also Tempel des Todes, als erstes gesehen, wo das eben drin vorkommt, wo Indy und Co. da mehrere merkwürdige kulinarische Spezialitäten in Indien kredenzt werden. Und dann habe ich, glaube ich, auch den zweiten tatsächlich als erstes gesehen, war auch wirklich mega geflasht, aber vor allem auch gegruselt, weil es mega creepy war mit diesen ganzen, das ist ja sowieso ein Markenzeichen von der Reihe, diesen ganzen Viechern, mit denen die immer zu tun bekommen. Er hat ja selber auch große Angst vor Schlangen.
Also. Ich habe mich nur geekelt, dass sie da durch diese Katakomben gelatscht sind und dachten, was knirscht das so? Und dann
jetzt noch Gänsehaut.
Krabbelviecher auf der Welt. Ich war auch ein wahnsinniger Fan von Short Round, als ich klein war. Ich wollte Short Round sein. You call him Doctor!
Ich möchte jetzt aber mal die provokante These aufwerfen, dass ich glaube, von euch beiden hier, von uns dreien hier, der größte Indie-Fan überhaupt ist. Also ich habe damals die Romane gelesen zu den Kinofilmen und habe dann irgendwann entdeckt, es gibt noch mehr Romane, unter anderem Wolfgang Holbein, ich glaube, ein Deutschlands größter Fantasy-Autor, hat zig Romane auch zu Indiana Jones geschrieben und es gibt ganz viele amerikanische Autoren, die auch wirklich Indiana Jones Romane geschrieben haben, die wirklich alle ziemlich cool waren, die ich echt durchgesuchtet habe. Ich habe mich echt mit Archäologie beschäftigt, ich hatte einen dicken Ordner zu Hause, so über Atlantis und hier Troja und alles so Sachen, so ich gedacht. Ich habe auch die Spiele geliebt. Es gibt ja
die haben wir auch gespielt.
Ja, vor allen Dingen die alten LucasArts Spiele, so Point-and-Click-Adventure.
Ja, toll, fantastisch.
Es gab ja eins zu Der letzte Kreuzzug und dann gab es noch ein Extraspiel, The Fate of Atlantis.
Ja, tatsächlich.
Das, glaube ich, mit zu meinen Lieblingsspielen irgendwie überhaupt gehört.
Zu Recht.
Ja, ich muss sagen, also er hat recht, er ist definitiv ein größerer Fan als ich. was nicht heißt, dass ich kein Fan bin. Also für mich sind diese originalen drei Filme, die gehören mit zu den besten Trilogien aller Zeiten.
Kann ich es unterschreiben, ja.
Und ich gucke sie bis heute gerne. Ja. Ich habe immer so eine Zeit im Sommer, wo ich Bock habe, die alle irgendwie back-to-back zu gucken.
Ja.
Den vierten lasse ich auch aus. Ich habe den auch nicht zu Hause. Ich finde die großartig, aber da muss ich sagen, ich glaube, da du und ich, wir sind einfach das Gegenteil. Du hast auch alle Games gezockt von Indiana Jones und die Romane gelesen. Das habe ich früher mit Star Wars gemacht. Ja. Das habe ich so sauer, weil das die alle nicht mehr Kanon sind. So, aber ja, ich trotzdem, Indiana Jones ist für mich bis heute ungeschlagen, wenn es um Abenteuerfilme geht. Da bin ich ehrlich gesagt auch überrascht. Ich meine, man hat sogar eine Zeit lang probiert, sogar Disney hat es eine Zeit lang probiert mit diesen Nicolas Cage-Filmen.
Ja, die auch nett.
Die waren vollkommen nett.
Ja.
Die, wie heißen die? National Treasure oder irgendwie.
Ja,
so.
Ja, genau, Vermächtnis der Tempel.
Genau. Die waren
okay, ja.
Indiana Jones.
Wenn was, also besser als Indy 4. Bessere Indiana Jones. Besser
Habt
als
ihr denn Jones jemals diese Indiana Jones Jugendverfilmung?
Diese Serie?
The Adventures of Young Indiana Jones.
Auch teilweise, aber da war ich sehr jung. Nicht, dass ich mich noch daran erinnern kann. Also es war auch sowas, das hat die Familie dann mitgenommen. Also wie gesagt, Indiana Jones war insgesamt in unserer Familie einfach wirklich ein großes Ding und wir haben das echt oft geguckt. Und es ist, wie du sagst, auch bei mir heute immer noch so. Also ich gucke kaum noch Fernsehen, aber wenn ich mal durchschalte und irgendwo Indiana Jones kommt, dann bleibe ich auch hängen. Also das ist so ein typischer Film, dann bin ich einfach da und kann er nicht weg. Und heute, weil du vorhin meintest, der zweite ist dein Lieblingsteil, heute ist, glaube ich, meiner der dritte, mein Lieblingsteil. Und besonders da hatte ich das, glaube ich, neulich erst, als er irgendwann kam, also eingeschaltet und eigentlich was Besseres vorgehabt, sage ich mal, aber es gibt eigentlich nichts Besseres als den dritten Indiana Jones.
Ich finde auch, der dritte Teil ist für mich auch der beste. Also der letzte Kreuzzug für die, die ihn noch nicht gesehen haben, unbedingt nachholen. Es geht einfach darum, dass Indiana Jones beauftragt wird, den Heiligen Gral zu finden. Und dafür muss er aber erst den größten Gral-Experten der Welt finden, nämlich seinen eigenen Vater, gespielt vom großartigen Sean Connery. Ja. Und allein diese Kombination Harrison Ford als Indy und Sean Connery als sein Vater ist so unglaublich gut. Und dann hat dieser dritte Teil einfach wirklich genau das, was ich von so einem Abenteuer haben will. Es fängt an einem Ort an und dann ist es halt wirklich wie so eine Schnitzeljagd. Wir sind in Venedig, wir sind in Österreich, wir sind irgendwo in der Wüste und dann an einem geheimnisvollen Tempel und sowas. Das war genau das, was ich sehen will. Es war wirklich wie so ein Videospiel, weil am Ende auch noch drei Prüfungen zu bestehen sind. Und oh, ich liebe diesen Film, den könnte ich echt rauf und runter gucken.
Ich muss mich hier outen, ich liebe ihn auch, ist für mich auch ein 10 von 10 Film. Das heißt, ich möchte
5 von 10 bitte hier bei Filmstarts.
5 von 5.
5 von 5 Sternen bei Filmstarts, 10 von 10 in der Yves'schen Wertung.
Ja. Und Moviepilot.
Genau, ich würde nie im Leben auch nur ein schlechtes Wort über Indiana Jones 3 verlieren, weil es ein fantastischer Film ist.
Aber
ein großes
Aber. Das Einzige, ich mag den ersten am meisten. Ich muss einfach
der kriegt 6 von 5 Punkten.
Ich muss einfach sagen, das ist so dieser ewige Streit, welcher dieser beiden Filme besser ist.
Ja, das stimmt auch, der ist auch fantastisch. Für
mich ist es der erste, ich weiß auch nicht, der hat so viele ikonische Szenen. Allein diese Introsequenz, die so ein Film im Film ist, dieser Kurzfilm, wo er da diesen Schatz holt mit diesem gigantischen Felsen und auch wie er Marianne findet. Ich fand die ganze Dynamik dort großartig. Deswegen, für mich ist es der erste. Aber ich verstehe jeden einzelnen Menschen, der sagt, der dritte ist mein Lieblingsteil, weil die kriegen bei mir die gleiche Wertung. Bei mir ist es irgendwann, das ist nur noch eine subjektive Wahrnehmung, weil die sind beide einfach nur perfekt. Ja.
Interessante beim ersten finde ich, da merkt man, aus welchem Grund Regisseur Steven Spielberg eigentlich diesen Film gemacht hat. Weil die ganze Idee hinter dieser Indiana-Jones-Reihe ist ja, dass George Lucas, der Regisseur von Star Wars, nach der Premiere von Star Wars in Hawaii Urlaub gemacht hat mit Steven Spielberg. Wie man es halt einfach so macht, so, ne? Und seinem besten Freund irgendwie mal ein bisschen chillen möchte. Weil Lucas hat ja damals auch nicht geglaubt, dass Krieg der Sterne irgendwie ein Erfolg wird. Und da geht ja die Legende um sich, dass sie sich auf Hawaii darüber unterhalten haben, dass Steven Spielberg gerne einen James-Bond-Film drehen wollen würde. Und er hatte sich wohl angeblich ja auch beworben dafür, irgendwie mal einen Bond-Film drehen zu können, was aber irgendwie nie geklappt hat. Und dann hat George Lucas gesagt, okay, pass auf, ich habe was Besseres für dich, was cooler ist als James Bond. Und dann dadurch entstand halt irgendwie Indiana Jones. Und um dann jetzt wieder den Punkt zu schließen für den ersten Indie-Teil, was du meintest, Yves, dieser Film im Film, diese Intro-Sequenz, ist ja wie bei James Bond. Gefühlt jeder James-Bond-Film fängt ja eigentlich auch damit an, dass wir das Ende einer Mission erleben und dann kommt halt das Intro mit dem Song, der jetzt von Billie Eilish gesungen wird demnächst. Und dann fängt ja eigentlich erst der richtige Film an und das ist ja bei Indie 1 genauso, deswegen ist ja da auch
nur echt ohne so, Bond-Song.
Ohne Bond-Song, ja, das stimmt.
Ja, dafür ist der Indie-Theme-Song ungeschlagen.
Ja.
Aber du kannst dich nicht anstimmen, jetzt muss ich den durchsingen. Aber ich muss auch sagen, Indie hat mich so geprägt, dass ich einer meiner anderen Lieblingsfilme aller Zeiten, auch ein Spielberg-Klassiker, ist Jurassic Park. Und trotz allem, als ich damals Sam Neill gesehen habe, habe ich den immer nicht Indiana Jones genannt. Als ich kleiner war, habe ich mir gedacht, das ist doch dieser Indiana Jones-Typ mit dem Hut. Bis heute nenne ich Sam Neill häufig noch den Typen von Jurassic Park, obwohl er so viel mehr gemacht hat. Aber ich habe da einfach zu viele Parallelen gezogen zu Indie. Und du hast gesagt, noch etwas Cooleres als James Bond Indie. Ist Indiana Jones cooler als James Bond, Leute? Gewagte Frage, aber
sehr gewagt.
Du hast es angekratzt.
Vielleicht eine Frage für einen anderen Podcast. Ich weiß es nicht, das kann man einen ganzen Podcast drüber machen, zumal es ja also bei James Bond auch nochmal Unterschiede gibt.
Ah, ich weiß nicht, ob man die Coolness von Bond mit der Coolness von Indie vergleichen kann. Ich glaube, Bond ist einfach cool, weil er so wirklich so dieses Sinnbild des britischen Gentleman ist, aber gleichzeitig hinter dieser Tarnung steckt halt so dieser krasseste Kämpfer und Kenner von irgendwie gefühlt allem. Und Indy, finde ich, ist einfach cool, weil er, wie du vorhin meintest, Eve, halt auch mal wirklich so ein auf typ, die Fresse kriegt, ja, und er ist halt nicht perfekt, während ja,
bodenständiger.
Bond, ja, und Bond ist halt, finde ich, immer so ein bisschen zu perfekt, ja, irgendwie so. Also das haben sie jetzt versucht, so mit den Daniel Craig Bond-Filmen ja so ein bisschen zu lockern, dass halt ein Bond auch mal in Casino Royale in auch der Dusche hocken darf und weint. Ach so, ja. Und auch mal auf die Fresse kriegt, natürlich. Ja. Aber das, glaube ich, macht so den Unterschied zu Indy irgendwie aus, so, weil Indy ist halt wirklich so, das könnte ein Donisch sein, so, ja, jetzt gehen wir mal irgendwie Schatz suchen.
Das könnte die Traumversion von dir und mir sein, das könnten wir nicht. Ja, aber für mich sind das halt immer die interessantesten Actionhelden, sind halt die halt einfach nur kantig sind und die auch ein bisschen Glück brauchen, um es irgendwie zu schaffen. Erinnert mich stark an John McClane auch. Also deswegen, ich bin großer Indie-Fan. Ich würde die Frage auch beantworten mit, ja, Indie ist cooler. Aber ja, um es cool zu machen.
So, jetzt würde ich mal sagen, kommen wir zu dem Thema, über das keiner hier wirklich sprechen möchte.
Da haben wir das so lange
nicht ausgezögert. Aber ich glaube, wir müssen es einfach mal ein bisschen machen, weil ich gehe mal davon aus, dass Teil 4 für uns alle der erste Indie-Film im Kino gewesen ist.
Tatsächlich,
ja. Ein Meisterwerk.
So 2008 kam ja dann 19 Jahre nach dem ersten Teil, nach dem dritten Teil, nach dem dritten Teil, ein neuer Indiana Jones in die Kinos. Und meine Güte, ich war am Ausrasten. Also als ich das gehört habe, ein neuer Indiana Jones-Film kommt in die Kinos, ich war happy. Und wie gesagt, um nochmal den Schluss zum Anfang zu machen, ich hatte ja die ganzen Bücher zu Hause. Ich habe gedacht so, boah, oh, das Buch könnte man verfilmen und das Buch.
Oder
und
das keine Spiel, Ahnung. Das
es gibt halt Indiana Jones findet das Schwert von Genghis Khan und irgendwie kämpft im südamerikanischen Urwald irgendwie gegen irgendwelche Maya-Gottheiten und keine Ahnung. Also richtig cool.
Das klingt alles ziemlich cool.
Alles wirklich sehr cool. Und dann
haben wir noch was Besseres bekommen.
Haben wir Indiana Jones Teil 4 bekommen. Eve, worum geht's?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich probiere regelmäßig diesen Film zu verdrängen. Das hilft nicht. Irgendwie kommt er immer wieder, egal was ich tue. Worum geht dieser Film? Er spielt im Kalten Krieg, zu Zeiten des Kalten Kriegs, und er geht um Außerirdische. Ja. Es geht wirklich um Kristallschädel von Außerirdischen. Und anfangs dachte ich noch, als ich damals im Kino saß, das erste Drittel des Films, fand ich, war absolut zu tolerieren. Weil wir hatten diesen Abenteuer-Flair, obwohl er auch so ein bisschen zu selbstreferenziell war, dass Indiana Jones da in diesem Truck landet und sagt, oh, wie bin ich hier gelandet? Und die Bösewichte ihn nicht verhauen, sondern warten, bis er ihn auf die Schnauze gibt. Fand ich schon damals blöd, aber okay. Aber dieser Indie-Flair war da. Und auch als dieser Kristallschädel erwähnt wurde und gezeigt wurde, dachte ich persönlich, das ist nur ein Artefakt. Und dass bestimmte Kulturen an Außerirdische geglaubt haben und die verehrt haben wie Gottheiten.
Mhm. Nein. Das Interessante ist ja, es gibt diese Kristallschädel ja wirklich.
Ja. Und deswegen, ich bin davon ausgegangen. Aber wir sehen ein UFO wie in Akte X. Wir sehen eine außerirdische Kreatur wie in Akte X, die Kate Blanchett den Kopf explodieren lässt, wenn ich mich recht erinnere.
Mhm, irgendwie sowas.
Wir sehen
nochmal Spoiler. CGI. Aber ihr müsst den Film auch nicht gucken.
Nee, muss man. Wir sehen CGI-Erdmännchen. Das war schon der erste Teaser für Lion King jetzt gerade.
Nee, die wirklich aussehen wie die 0815 Aliens, oder?
Also und alles,
wenn was du dir in den 90ern Aliens vorgestellt hast, sahen die so aus. Aber das ist natürlich
alles, was die Originalreihe ausgemacht hat, diese coolen Setpieces, diese coolen Stunts, dieses Adrenalingefühl, wollte auf Teufel komm raus nicht in diesem Film.
Ich meine, man muss fairerweise natürlich sagen, diese UFO-Szene ist erst ganz am Ende natürlich und ist auch nicht unbedingt das Hauptproblem. Also hat mich auch gestört. Also viele sagen ja, Indiana Jones hatte immer übernatürliche Elemente, natürlich. Also, aber das waren halt irgendwelche mystischen Artefakte, wie du schon gesagt hast, ist für mich dann trotzdem so ein Fantasy-Element, das irgendwie anders ist als so ein liebloses Sci-Fi-Ding. Genau. Also das hätte ich nicht gebraucht, aber das war eben auch nicht das einzige Problem von dem Film. Also vorher hat halt viel schon einfach nicht gestimmt, das hattest du ja gerade auch schon angesprochen, Eve. Also dass einfach nicht diese klassischen Abenteuer-Set-Pieces hast, wo du richtig ein Gefühl dafür hast und richtig Spaß damit haben kannst. Also Steven Spielberg hat ja vorher versprochen, ja, wir machen auch ganz viel handgemachte Effekte und so, wir machen nicht so viel mit CGI und dann kommt dann halt kommen dann diese komischen Ameisen oder diese komische Wasserfall-Szene.
Also, das größte Problem.
Und die Affen, oh Gott, die Affen.
Ja.
Ah, oh, schon wieder verdrängt, diese
Affen. Oder Shia LaBeouf.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das größte Problem, was dieser Film auch echt hat, war so dieser Versuch, Indiana Jones so eine Familie aufzudrücken.
Ja.
Mit halt Shia LaBeouf, der irgendwie da plötzlich so seinen Sohnersatz spielt, wo ja auch irgendwie gefühlt alle Angst hatten, oh Gott, soll der jetzt quasi den Hut übernehmen? Und
war ja am Ende dann
und genau
auch zumindest eine coole Szene zum Schluss. Nee, du nicht.
So. Ja, stimmt. Aber irgendwann.
Ja.
Das hat schon ein bisschen Angst gemacht.
Ach, ich muss
ich
auch
fand,
sagen.
Es gab damals eine Kritik, so eine Kurzkritik, die ich irgendwo zu Indiana Jones 4 gelesen hatte. Und es war so, dieser Film fühlt sich an wie Popcorn. Du stehst ewig lange in der Schlange und wartest darauf, um dir das Popcorn kaufen zu können. Ergo, wir warten halt lange, bis der Film kommt. Dann hast du dein Popcorn und fängst an zu essen. Und so die ersten Popcorn-Dinger sind noch schön und kräftig und die schmecken gut. Und je weiter du dein Popcorn isst, desto krümeliger und frisseliger wird es. Und das fand ich, hat so perfekt auf diesen Film gepasst.
Der wird halt immer schlechter, je länger.
Ja, weil der Anfang ist halt wirklich noch so. So dieses klassische, wir wandern irgendwie los, wir müssen irgendwie was finden und irgendwann wird's dann halt auch diese ganze, es gibt so eine ganze Sequenz, wo Indy von Cate Blanchett und ihrer russischen Armee da irgendwie im Dschungel verfolgt wird. Das ist, da merkst du richtig, dass das irgendwie alles nur vor Greenscreen gemacht worden ist.
Da kommen nochmal nicht die Affen. Also,
das war halt so eine Ära auch der Star Wars Prequels. Das war halt auch das, was sehr heftig an den Star Wars Prequels kritisiert wurde. Einfach nur, wir machen jetzt CGI, wir setzen nicht mehr auf das, was die Leute eigentlich geliebt haben.
Naja, und gerade weil es halt dann doch ein paar Jahre nach den Prequels war, hatte ja Spielberg wahrscheinlich auch gesagt, ja, wir machen hier ganz viel handgemacht und hat es dann einfach nicht eingehalten. Ich weiß nicht. Aber man muss den Film ja zugute halten. Ich muss gestehen, ich habe den auch wirklich tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen, damals im Kino. Und mich nie wieder rangetraut, nachdem, obwohl ich den im Gegensatz zu dir zu Hause auch habe. Ich habe mir diese Box da irgendwann mal geholt, wo alle drin waren, da war er halt dabei. Mit so einem coolen Zippo-Feuerzeug noch.
Weil das und gehört ja zu Indiana Jones.
Ja, natürlich.
Er raucht ja.
Eine Peitsche wäre natürlich cooler gewesen. Nee, und ich habe den aber seitdem nie gesehen. Aber man muss tatsächlich sagen, es sind so weirde Szenen eben drin, dass sich die trotzdem eingebrannt haben. Also wie gesagt, diese
Ameisen-Szene.
Aber das hat Kenz auch bei mir gemacht.
Ja, ja, aber es ist tatsächlich so. Und ich bin ja schon, also ich... Ihr meintet, der wird immer schlechter und das stimmt auch, aber ich war auch, es gab vorher immer schon so Sachen, wo ich so gestutzt habe. Es fängt ja, glaube ich, damit an, wenn ich mich richtig erinnere, dass dieses Paramount-Logo in so ein Maulwurfs- oder Präriehund-Hügel übergeht und dann dieses CGI-Feed da rauskommt und ich dachte mir, what the fuck, warum? Ja. Also das war schon mega schlecht, merkwürdig animiert, da dachte ich so, okay, jetzt fängt aber hoffentlich ein richtiger Indiana-Jones-Film an.
Und dann überlebt er eine Atombombe.
Genau, darauf wäre ich auch noch zu sprechen gekommen. Also
in einem Kühlschrank versteckt.
Und die Sache ist die, es gab schon immer Over-the-Top-Stunts und Over-the-Top-Sachen, wo man sagen muss, okay, Logik ist jetzt mal eben aus dem Fenster
geworfen. Ja, natürlich.
War nie derartig. Ich meine, wenn er in der Luft noch so ein Rettungsboot aufboosten konnte, um sicher auf dem Wasserfall da zu landen, dann musste man sagen, okay, das kaufe ich euch nicht zwingend ab, aber sich in einem Kühlschrank zu verstecken, wenn einfach mal eine Atombombe losgeht.
Ja, vor allem, die Logik.
Ein eisenummantelter Kühlschrank.
Ja, das ist natürlich. Die Logik oder Realitätsnähe ist eine Sache, aber die hat eben auch überhaupt keinen Sinn in dem Film. Also man hat das Gefühl, dass halt nur wie den Shot, dass Indy dann aus dem Kühlschrank kommt und dieser krasse Atompilz da ist, das sieht ganz schick aus, aber es hat überhaupt keine Relevanz für den Film. Also ich weiß nicht. Aber es hat ja nicht umsonst auch so ein bisschen diesen Begriff dann selber auch geprägt hier. Nuking the Fridge, ne? Also das quasi ein Franchise seinen Zenit überschritten hat, wenn man so will. Also,
ist ja so, hat ja Jumping the Shark abgelöst, ne?
So ein bisschen, ja. Genau, das neue Jumping the Shark. Einfach ein bisschen so übertrieben, dass die Leute oder die Macher sich irgendwie in eine Sackgasse geschrieben haben und da nicht mehr so rauskommen und einfach ihren Zenit mit verrückten und bescheuerten Ideen überschritten haben.
Und dabei dachte ich, dass der Anfang extrem viel Potenzial hatte, als wir da endlich diese Lagerhalle sehen. Mit all diesen merkwürdigen Schätzen, wo ja auch die Bundeslade am Ende des ersten Teils hingebracht wurde. Da dachte ich mir, wir öffnen jetzt die Schatzkammer und jetzt geht's richtig los. Nee, machen wir nicht.
Easter Egg und ein kleiner Gag und das war alles.
Ja, das hat mich voll aufgeregt. Also ja. Ich möchte ja eigentlich jeden Indiana Jones Film lieben, aber das war für mich das erste Mal, es sollte nicht das letzte Mal sein, dass ich gesehen habe, dass ich alt genug wurde, um zu sehen, wie ein Franchise, das ich sehr gerne mag, einfach kaputt gemacht wurde.
Mhm. Gut, und in diesem Sinne, bevor wir jetzt traurig. Noch zu lange über Indy 4 sprechen, ja. widmen wir uns jetzt tatsächlich dem Punkt, weswegen ihr eingeschaltet habt, Indiana Jones 5.
Ja.
Der nach langem Verschieben und hin und her sehr jetzt langem. Angeblich, hoffentlich, wie auch immer, nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. Ja, Jungs, erstmal, ich sehe, Yves schüttelt schon den Kopf.
Da hast du das Trauma doch gerade gehört.
Ich glaube halt nicht dran. Also, ja, der Film wird kommen, aber ich glaube halt nicht, dass das irgendwie irgendwas retten kann. Guck mal, die haben jetzt zwei Optionen. Ja. Entweder sie spielen halt die Memberberries-Karte aus und werden den ganzen Film nur noch Easter Eggs machen auf die alten Filme und sagen, wisst ihr noch? Und das wäre noch die Option, die ich besser finden würde. Oder sie nehmen Indiana Jones und geben uns einen Nicht-Indiana-Jones-Abenteuerfilm, der wieder enttäuscht. Ich glaube, die sind in einer Lose-Lose-Situation, weil ich glaub halt auch nicht daran, dass Harrison Ford derartig glaubwürdig noch diese ganzen Stunts und die Action rüberbringen.
Der Mann ist Ende 70. Ne?
Ja, ich meine, halt so,
wir haben es ja jetzt vorhin schon erwähnt in Ruf der Wildnis. Man merkt es ihm halt auch an. So, ne? Also ich meine, selbst in Ruf der Wildnis hat er nicht viel große Action. Und die Action, die er hat, da siehst du irgendwann auch ganz klar, ja okay, da saß irgendein Stuntman jetzt gerade und hat das gemacht. Und das ist auch so mein größtes Problem. Erstmal habe ich mich gefreut, als es hieß, okay, Harrison Ford macht auf jeden Fall nochmal Indiana Jones, weil ich würde es blöd finden, jetzt auf einmal irgendwie jemanden neu zu casten. Steven Spielberg hat ja selbst auch gesagt, Harrison Ford ist Indiana Jones, Punkt. Und damit hat er ja dann auch so diesen Riegel vorgeschoben, weil es gab ja so diese Gerüchte, dass Chris Pratt vielleicht irgendwie in einem Reboot quasi als neuer Indiana Jones eingeführt werden könnte. Harrison Ford bleibt Indiana Jones und damit können wir wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass in die 5, wenn er dann nächstes Jahr kommt, wahrscheinlich auch wirklich der Letzte sein wird, oder?
Also oder, wie gesagt, ich glaube, wir gehen da sehr blauäugig an die Sache heran. Denn heutzutage ist alles ein Franchise. Ja. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendeine Figur eingeführt wird, die tatsächlich für Indy weitermachen wird. Und dann heißt dann der sechste Teil vielleicht Indiana Jones' Legacy und wir haben neue Abenteuer. Und
das ist ja okay, solange wir nicht irgendwie Indy, die Figur an sich, also ich meine, von mir aus können sie jetzt irgendwie eine Studentin von ihm einführen, die super krass ist und mit ihm halt durch die Gegend jettet, so wie sie es ja bei Uncharted 4 so ein bisschen gemacht haben, dass sie halt einen weiblichen neuen Charakter eingeführt haben, der dann so ein bisschen das Erbe angehen könnte. Würde ich vollkommen okay finden. Aber solange sie halt sagen, okay, gut, Harrison Ford ist Indiana Jones und Indiana Jones, keine Ahnung, lass ihn von mir aus friedlich einschlafen am Ende von 5 oder in den Sonnenuntergang reiten oder irgendwas.
Sonnenuntergang reiten wäre schöner. Ich glaube, die wollen ihn auch nicht sterben lassen. Aber habe ich zumindest gehört. Aber inzwischen kann man denen ja alles zutrauen. Aber ich hoffe auch, dass es dann wenigstens der letzte wird und so ein halbwegs runder Abschluss. Aber wie du sagst, also ich fand es halt bei 4 schon teilweise grenzwertig. Harrison Ford wird nun mal nicht jünger. Und das passt so, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, ungefähr bei so Rollen wie Ruf der Wildnis passt ja irgendwie. So ein grummeliger Charme von so einem alten, älteren Mann, der sich irgendwie in den Bergen verkriecht. Da ist es perfekt, aber ich weiß nicht, ob Indy halt nochmal funktioniert. Und du hattest es ja vorhin auch gesagt. Also der ist, glaube ich, ein paar Tage nach oder vor dem jetzt angepeilten Kinostart von Indy 5 wird er 79 Jahre alt. Und das ist dann schon schwierig, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, also ich gerade bei Filmstart sollen wir oder freuen wir uns natürlich immer auf neue Filme, aber hier fällt es mir auch echt schwer, weil die genau das Gleiche abziehen, was sie beim vierten Teil gemacht haben. Also da hatten sie auch gesagt, ja, wir machen den jetzt, und der war eben auch ewig in Entwicklung, haben ewig an diesem Drehbuch rumgefeilt, und bei Indiana Jones 5 war es eben auch. Die haben kurz nach dem vierten gesagt, weil der vierte, muss man ja sagen, auch ein Riesenerfolg war, kurz nach dem vierten gesagt, wir machen noch einen fünften Teil, und der vierte ist von 2008.
Ja.
Und das seitdem schrauben die an dem Drehbuch, und das ist immer kein gutes Zeichen.
Und vor allen Dingen darf ich bei dem Punkt noch ein bisschen Öl ins Feuer kippen.
Ja, bitte. Ja.
Also wenn wir jetzt mal gucken, der Drehbuchautor David Koepp,
ja,
der tolle Filme wie Jurassic Park und den ersten Sam Raimi Spider-Man geschrieben hat, hat ja auch das Drehbuch zu Indie 4 verfasst.
Ja.
Er war der Erste, der damit beauftragt wurde, ein Drehbuch für Indie 5 zu schreiben. Dann, und jetzt, ich freue mich schon, wie Yves gleich die Augen verdrehen wird. Und
das hört man regelrecht
hier, am Mikro. Ja, man wird es wahrscheinlich wirklich hören. Nach
das ist
Köpp,
die Yves-Folter-Session.
Genau, nach Köpp wurde Jonathan Kasdan damit beauftragt, das Drehbuch zu überarbeiten. Und Jonathan Kasdan hat das Drehbuch zu Solo A Star Wars Story geschrieben.
Mein Lieblings-Star-Wars-Film.
Dem, wie ich finde, wirklich schlechtesten aller Star-Wars-Filme.
Ja, wenn man das Holiday-Special nicht mitzählt.
Und
das
Holiday-Special ist besser.
Und dabei muss man ja sagen, dass Kasdan aus der Familie kommt, die eigentlich gute Sachen geliefert haben. Weil sein Vater, Lawrence Kasdan, hat Empire Strikes Back geschrieben und hat halt auch den ersten Indiana Jones geschrieben.
Und The Force Awakens, und den mag ich.
So, und dann wurde Kasdan wohl auch irgendwie abgelöst und kam wohl Dan Fogelman, der hat hauptsächlich irgendwie für Pixar-Filme Drehbücher geschrieben. Und jetzt ist angeblich wieder Köpp am Start.
Ja, angeblich also, ist dazu, aber man weiß im Grunde
man weiß gar nicht so genau.
Und
das ist, finde ich, so das größte Problem halt einfach, dass du merkst, okay, es sind wieder gefühlt 300 Köche dabei, einen Brei zu kochen.
Ja, vor allem ist es auch so, also ich hatte neulich ein Interview mit Oliver Kienle, der hier Bad Banks geschrieben hat und jetzt auch diesen ersten Netflix-Film Izzy und Ozzy gemacht hat. Und der meinte auch in dem Rahmen, dass er gesagt hat, also viele, und in den USA ist das, glaube ich, nochmal gang und gäbe, verkaufen halt einfach Ideen und keine fertigen Drehbücher, und das ist immer ein Problem. Und das war zwar primär bei ihm, glaube ich, auf Originalstoffe bezogen, aber auf Sequels kann man das eben genauso gut anwenden. Also die hatten diese Idee und vielleicht auch schon eine grobe Prämisse, wir machen Indie 5, hatten aber nicht mal den Hauch eines Drehbuchs. Und das ist immer eine schlechte Idee. Also du stürzt dich da rein, sagst, wir machen das, aber hast halt kein Drehbuch, und dann passiert eben sowas. Und deswegen habe ich auch keine große Hoffnung, dass da was Gutes am Ende bei rauskommt.
Und das Problem ist halt, wir kriegen halt immer den Stress hinter den Kulissen mit. Gerade bei Lucasfilm, ich glaube,
heute mehr denn nie. Ja.
Die sollten echt vorsichtig sein, was sie alles ankündigen. Weil bisher kein Lucasfilm-Projekt, abgesehen, glaube ich, von The Mandalorian, hatte irgendwelche Startschwierigkeiten, hatte einen Regiewechsel, hatte heftige Reshoots und so weiter und so fort. Deswegen einfach, weißt du, Schweigen ist Gold. Kündigt es an, wenn alles wirklich in feuchten Tüchern ist. Die Leute vertrauen euch dann mehr. Jetzt mittlerweile weiß ich persönlich, egal welches Star-Wars-Projekt, egal welches Indiana-Jones-Projekt und so weiter, was alles noch zu Lucasfilm gehört, alles, was angekündigt wird, ich sag, es wird eh nicht zum vereinbarten Starttermin rauskommen, es wird eh wahrscheinlich nochmal einen Regisseurwechsel geben und so weiter und so fort. Deswegen erstmal. Und das an die andere Sache ist, ich probiere es ein bisschen positiv zu sein. Bisher mochte ich, abgesehen von Indiana Jones 4, mochte ich es jedes Mal, als Harrison Ford eine seiner alten Rollen nochmal gespielt hat. Ich war ein großer Fan von seiner Leistung als Han Solo in The Force Awakens. Hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, er wird es genauso gelangweilt spielen wie Indy in Teil 4. Und nein, es war Han. Ich habe nicht Harrison Ford gesehen, ich habe Han gesehen. Ich so, wow, so, er kann das ja noch. Und dann habe ich Blade Runner gesehen. Und ich meine, Deckard hat jetzt nicht die größte Rolle im Film, aber meine Güte, war das gut. Und wenn er mit dieser Einstellung an Indie geht, kann es ja was werden. Und auf der anderen Seite, ich finde, und das habt ihr beide ja gesagt, euer Lieblings-Indiana-Jones-Film ist Indiana Jones 3. Mhm. Und ich finde, Indiana Jones 3 hat eins der besten Happy Ends, das ich je gesehen habe. Mhm. Ich meine, die reiten wortwörtlich in den Sonnenuntergang. Und da weiterzumachen, da kann ein Happy End kaputt gemacht werden. Das ist einfach so. Das ist halt der Vergleich. Wir feiern auf Endor, und 30 Jahre später sterben wir alle und alles ist blöd. So.
Ja, mir macht es trotzdem nicht mein Indie 3 kaputt, aber ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Also, ja, und es ist ja auch so eine, also, das, was ich auch gerade meinte, es war ja auch so ein ähnliches Problem bei Star Wars im Grunde. Also die hatten auch die Idee, wir müssen unbedingt eine neue Trilogie machen, haben aber gar keine, also nicht mal die grobe Handlung offenbar dahinter. Und dann sieht man halt, was am Ende dabei rauskommt. Also wir dürfen natürlich, bei Filmstarts kommen die Filme alle gut weg, aber ich persönlich fand halt jetzt den Abschluss, und du fandst den ja auch gut.
Ich fand
Sebastian,
auch gut.
Sebastian, du auch, ihr beide. Ja, ich weiß nicht, am Ende war das für mich so ein Sauhaufen.
Bei mir ist es nur das Mittelstück, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden.
Nee, aber gleich dazu fand ich den achten echt noch gut. Und bei mir war das einfach kein schöner Abschluss und hat für mich gezeigt, dass diese Trilogie, obwohl ich den siebten gerade so toll fand, einfach nicht gebraucht hätte.
Aber das war das, was ich prophezeit habe, wo viele gesagt haben, Yves, das stimmt nicht, hör auf mit deinen Verschwörungstheorien, ich habe Teil 7 geguckt und schon in der Hälfte von Teil 8 habe ich danach zu Leuten gesagt, es gibt keine Outline, es gibt keine. Und dann haben alle gesagt, nein, du spinnst, es war alles so, ich so, es gibt keine Outline. Und dann kam 9 und so, ey, es gibt keine Outline. Ich weiß.
Vor allem, aber auch per se, das muss ja auch, naja, heute ist das vielleicht schwierig, aber muss ja per se auch nicht schlimm sein. Bei der Originaltrilogie war es ja eigentlich auch nicht anders, aber da hat's dann funktioniert.
Ja, aber Lucas hat den Leuten trotzdem ständig über die Schulter geguckt. Und
ja.
Jetzt ist die Frage, was ich noch gar nicht weiß, wer ist denn involviert, was Indie 5 angeht als Regisseur? Weiß man, ob das Spielberg wirklich macht?
Ja. Der ist festgesetzt also und der hat auch immer wieder gesagt, ja, das wird jetzt sein nächstes Projekt. Ja, jetzt wird sein nächstes Projekt.
Das klingt ja schon mal positiv. Ich meine, es ist immer noch Spielberg.
Aber er hat auch Indie 4 gemacht.
Das stimmt, aber ich habe gehört und wie gesagt, das ist halt, man muss halt auch immer gucken, wie viel da dran ist. Aber die Einflüsse von George Lucas sollen sehr dazu geführt haben, was wir letztendlich bekommen haben mit Indie 4.
Yeah.
Es gab ja angeblich viele Gespräche zwischen den beiden, auch so Streitgespräche unter Freunden. Ich hätte Bock auf Aliens. Nein, George, du kriegst keine Aliens. Okay, nennen wir sie interplanetarische Wesen. Nein, George. Wäre, wenn wir sie interdimensionelle Wesen nennen? Okay, George, okay. Du kriegst deine Aliens. So. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so abgelaufen ist. Weil
ja, und jetzt bei dem Neuen weiß man ja noch gar nicht, inwieweit George Lucas da wirklich involviert ist.
Am Anfang hieß es immer noch, dass er so mit dabei war, aber ich glaube, inzwischen hat er sich halt aus allem zurückgezogen.
Aber mittlerweile hat er auch einfach keinen Bock mehr, weil er nach wie vor merkt, wie viel Hate eigentlich so seine Babys jetzt abkriegen. So Star Wars wird einfach nur noch gebasht, links und rechts. Und mit Indiana Jones war es ja auch, es ist ja auch nicht viel anders, zumindest was den vierten angeht. Mhm. Und Harrison Ford hat ja letztens in einem Interview so in so einem Nebensatz erwähnt, dass die Handlung von Indy 5 auch irgendwas aus seiner Vergangenheit irgendwie beenden könnte. So, wo meine Ohren...
Noch ein Kind?
Ja, dabei muss man sagen, Shia LaBeouf soll im neuen Teil definitiv nicht mit dabei sein. Also, ich weiß nicht, ob dann noch ein Kind irgendwie Sinn macht. Meine Theorie wäre ja immer noch, er heiratet ja am Ende von Indy 4 Marion.
Ja.
Die wir ja eigentlich schon im ersten Teil kennengelernt haben und jetzt heiratet er sie. Und im ersten Teil wird ja kurz mal ihr Vater erwähnt, der ja auch irgendwie ein Kollege von Indy gewesen ist, der ja der große Experte für alles rund um die Bundeslade gewesen ist. Und da wird ja nur erwähnt, dass er irgendwie tot ist. So, was ist, wenn er nicht tot ist?
Aber wie alt soll der denn jetzt?
Das ist 100.
Naja, vielleicht hat er irgendwas gefunden, irgendwas Magisches, so in
den Heiligen Gral aus dem Heiligen Gral getrunken.
Heiligen Gral oder hier, keine Ahnung, hier Fountain of Youth irgendwie, dass er irgendwo was gefunden. Also ich meine, in der Welt von Indiana Jones wäre es jetzt nicht verwerflich zu sagen, okay, stimmt, der Mann lebt irgendwo.
Ja, dieser Ritter, wie alt war der?
Ja,
der
sehr, 100, sehr alt.
Ja, und keine Ahnung, vielleicht hat er Shambhala gefunden in Nepal oder kein. Ne, ihr lacht, aber am Ende.
Alienblut getrunken.
Es ist möglich.
Auf jeden Fall.
Und das würde zumindest irgendwie dazu passen, vielleicht nochmal den Bogen zu schließen zum ersten Teil, um halt das irgendwie alles aufzuräumen.
Ja, also ich finde, wie gesagt, es gibt zwei Optionen. Entweder man nimmt sich so einen Film, hat ein wirklich geniales Drehbuch und trotzdem schafft man es noch zu den besten Momenten der originalen Trilogie zu führen, um dann sowohl ein Liebesbrief als auch ein bisschen was Neues mit reinzubringen. Oder wir haben einen Film und das ist alles möglich. Wie gesagt, für mich ist es auch möglich, dass wir einen CGI Shia LaBeouf sehen. Ich sehe es kommen. Sean Connery sehen.
Das glaube ich auch nicht. Das schon eher als
Shia LaBeouf. Also dafür müsste Sean Connery ja unterschreiben, dass sie irgendwie sein Bildnis nehmen. Und Sean Connery hat schon lange den seinen Mantel an den Nagel gehängt und gesagt, ja, okay, mit
vielleicht dann von hinten irgendwie bei CGI so halb. So, ich könnte mir das einfach, ich sag nicht, dass es passiert, aber ich sag nur, wenn ich mir jetzt anschaue, was so der Trend ist, könnte ich mir das durchaus vorstellen, naja,
wenn du da aber diesen Trend ansprichst, dann kann ich mir eher vorstellen, dass sie per CGI Harrison Ford verjüngen.
Ja auch.
Und
ja,
da, um damit quasi Rückblenden aus seiner Vergangenheit zu zeigen.
Dafür ist ja gerade Disney so ein bisschen inzwischen.
Und dann halt irgendwie zu sagen, okay, es gibt halt dieses eine Erlebnis aus seiner Vergangenheit, das irgendwie überarbeitet werden muss. Weil ganz ehrlich, Shia LaBeouf, das werden sie nicht bringen.
Ja, er hat auch selber keinen Bock, glaube ich.
Und Sean Connery, das ist auch zu weit hergeholt.
Aber trotz allem, ich meine, guck, du, Sebastian und du, Markus, wir ignorieren Indiana Jones 4 fröhlich. Indiana Jones 5 muss doch in irgendeiner Form anerkennen, dass es diesen Film gegeben hat.
Ja klar, indem
du... Wie erklärt man das, Shia LaBeouf? Ist er tot?
Nein, aber du kannst ihn doch einfach in einem Nebensatz wegerklären. Er ist jetzt irgendwo. Sorry, also wie oft wurde das schon gemacht? Ja. So, ich meine, Marion, die Darstellerin Carrie Allen, soll ja auf jeden Fall wieder mit dabei sein.
Wirklich?
Wow. Und ich meine, sie sind verheiratet.
Okay.
Und ich meine, am Ende wird halt einfach gesagt, ja, der Junge studiert jetzt in Europa und
China, was auch immer.
Irgendwie unterwegs und damit hast du den.
Wenn man das bei den Avengers-Filmen hinkriegt, dann kriegt man das da auch hin.
Ja, okay, aber das will ich damit ungern vergleichen. So.
Und dann kannst du einfach fröhlich damit weitermachen. Und was ja auch interessant ist, dass John Rhys-Davies, der in
Sala,
genau das, der den besten Freund quasi von Indiana Jones in Teil 1 und 3 gespielt hat, würde ja auch gerne zurückkommen. Er war halt in Teil 4 nicht mit dabei, weil man ihm nur so einen kurzen Gastauftritt gegeben hat. Und da hat er gesagt, sorry, nein, das mache ich nicht. Entweder ich will eine richtige Rolle quasi haben oder gar nicht.
Ich glaube, inzwischen nimmt er auch Gastauftritte an.
Ja.
Ja, gut, vielleicht auch das. Aber das sind so Punkte, die halt darauf anspielen würden, okay, wir gehen irgendwie, es hat wieder irgendwas mit Indies Vergangenheit zu tun. Und da könnte die Vergangenheit von Marion halt mit reinspielen, mit ihrem Vater. Vielleicht wird am Ende wirklich aufgedeckt, dass er vielleicht auch brutal ermordet wurde wegen irgendwas anderem. Weil klar, wir kennen ihn von den Filmen her nur als Experten für die Bundeslade. Aber es kann ja nicht heißen, dass er nicht auch noch andere spannende Sachen irgendwie entdeckt
hat. Wenn man sich für die Bundeslade interessiert, dann interessiert man sich auch für.
Aber diese Rückkehr würde ich dann wieder cool finden. Also ich würde es cool finden. Ich mochte Sala eigentlich immer ganz gerne. Und jetzt auch mal, um positiv zu bleiben, es gibt auch andere Beispiele, die eigentlich gezeigt haben, wie man es richtig macht. Wie man, sag ich mal, so einen Charakter zurückbringt, der schon etwas in die Jahre gekommen ist. Und für mich gibt es kein perfekteres Beispiel als die Rocky und Creed-Reihe. Mhm. Also ich bin ein gigantischer Fan von Rocky und ich liebe Creed und ich liebe Creed 2 und ich liebe auch Rocky Balboa und auf dem Papier klang Rocky Balboa wahrscheinlich mega lächerlich. Was, der Alte will nochmal in den Ring steigen? Dann ist das so ein derartig emotionales Drama, dass man einfach anfängt zu heulen. Und in Creed 2 saß ich neben Sebastian im Kino, ich hab geflennt. Ne? Also, wenn man da ein bisschen mehr auf die Emotionen setzt, ich finde es könnte vielleicht Indie gar nicht schaden, wenn man da so ein Charakter-Piece draus macht. Und
naja,
sagt,
und das würde ja ein bisschen damit reinspielen, vielleicht einfach einen neuen Charakter zu etablieren, der besser etabliert wird als Shia LaBeoufs Matt in Indie 4. Weil das war, finde ich, zu gewollt. Aber wenn sie jetzt, um bei dem Creed-Beispiel zu bleiben, wenn sie halt vielleicht wirklich einen neuen jungen Archäologen irgendwie, der dringend Hilfe braucht und der quasi an die Tür von Indiana Jones klopft, der eigentlich schon jetzt halt seinen Ruhestand genießt, halt in seinem kleinen Häuschen mit seiner Frau lebt und so, und den halt irgendwie bittet, weil es auch irgendwas damit zu tun hat, was in Indies Vergangenheit irgendwie mal für ihn wichtig war, das könnte dann tatsächlich sowas auslösen, was Eve jetzt meinte, dass wir so diese Creed-Variante haben und könnte in dem Sinne halt auch so ein bisschen retten, dass sie sagen, okay, gut, wir führen einen neuen starken Charakter ein, der neben Indie halt irgendwie gut existieren kann und halt vielleicht noch ein oder zwei Filme weitertragen kann. Und gleichzeitig hast du immer noch die Möglichkeit, Harrison Ford auch noch mit 80, 90 da irgendwie mit hinzusetzen, einfach nur damit so dieser kleine Cameo ist, oh, guck mal, Indy ist auch noch da.
Ich glaube nämlich, dass das ist, was die meisten Fans in diesen Franchises entfremdet oder stört oder sonst was, das Gefühl zu haben, dass etwas ersetzt wird. Gib uns etwas dazu, aber nimm uns nicht etwas weg.
Ja, ist ja gerade bei beliebten Franchises dann öfter das Problem.
Und ich meine, Rocky wird in den Creed-Filmen, also in den beiden, ist er nicht einmal in den Ring gestiegen, was auch absolut okay ist. Wäre total lächerlich, wenn er das getan hätte. Aber er hat eine wichtige Rolle, er hat trotzdem einen ganz eigenen Plot, der ist halt was sehr Persönliches, es hat einmal was mit seiner Gesundheit zu tun, mit seiner Familie. Und wir leiden mit Rocky mit und gleichzeitig leiden wir mit Adonis mit, und ich finde, das ist eine Win-Win-Situation. Wenn man sagt, okay, weißt du noch, das ist dein alter Held, den nehmen wir euch jetzt weg und dann töten wir ihn. Hier habt ihr einen neuen, und wenn er euch nicht passt, so. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise.
Ja, aber bei Indy ist es natürlich so, er müsste sich schon natürlich erstmal noch mit ein Abenteuer reinstürzen. Man bräuchte noch so einen Übergangsfilm, bevor man dann das Creed macht wahrscheinlich.
Aber was ist, wenn er die Sean Connery-Rolle einnimmt? Was ist, wenn er sogar ausschaut? Ich meine, wenn es so ein paar visuelle Referenzen gibt zu Sean Connery in Indiana Jones 3. Und ich meine, Sean Connery war jetzt auch nicht ein riesiger Teil der Action in Teil 3, aber er war...
Aber er war jünger als Harrison Ford jetzt, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube auch,
Das stimmt, aber er war konstant beim Abenteuer dabei.
Ja, ist richtig,
ja. Das ist ja das, was ich meine, wenn sie halt jetzt irgendwie einen guten Charakter finden, den sie neu einführen können, warum nicht? Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, und das finde ich eigentlich auch spannend, ist die Zeit. Weil zwischen Indy 3 und 4 liegen 19 Jahre, was sich ja auch in der Handlung widerspiegelt. Der letzte Teil war irgendwie 1938, und der Indy 4 war dann halt Ende der 60er Jahre. Jetzt haben wir ja theoretisch so 12, 13 Jahre, je nachdem, wie sie jetzt mit ihrem Drehbuch, wann sie das beendet haben. Sprich, wir wären so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Größten Ereignisse, und damit sind wir wieder bei Indy 4 und Außerirdischen, Mondlandung und anderes großes Ereignis, Vietnamkrieg.
Ja. Woodstock.
Indy auf der
Suche. Swinging 60s, hallo?
Ja.
Was haltet ihr von der Zeit, in der das spielen könnte? Also was wären so, weil Vietnamkrieg kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das in irgendeiner Form mit einarbeiten. Und Mondlandung, ich glaube, sie dürften nach Indy 4 gelernt haben, dass kein Mensch von uns will, dass Indiana Jones noch irgendwie im Weltall.
Ich glaube auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie sich dann wirklich so eine großen historischen Ereignisse als Background nehmen. Oder es gab ja mehrere Gerüchte auch schon zur Handlung. Also bis jetzt weiß man ja noch nichts Konkretes, aber dass sie quasi auch doch wieder nachdem sie jetzt letztes Mal die Russen dann zum Bösewicht gemacht, dann quasi jetzt doch wieder die Brücke zu den Nazis zurückschlagen, dass in so einen Nazi-Goldzug gehen könnte, also im alten sagenumwobenen Zug mit Nazi-Gold. Oder das Bermuda-Dreieck war, glaube ich, auch mal ein Gerücht. Also wäre auch eine interessante Idee, aber deswegen, ich weiß gar nicht, ob die Zeit da so eine große Rolle spielen will, weil ich glaube auch die Russen als große Böse kamen auch nicht so gut an im vierten Teil, und wahrscheinlich werden sie das versuchen auch zu umschiffen, obwohl es natürlich, also Spielberg hat glaube ich auch gesagt, es soll dann eben so in den 60ern spielen, wie du eben richtig gesagt hast. Ich glaube, die werden das, wenn sie vielleicht schlau sind oder besser schreiben, kann ja auch sein, aber wenn sie schlau sind, werden sie es wahrscheinlich versuchen zu umschiffen, irgendwie groß die historischen Hintergründe mit einzubinden.
Oder sie schlagen einfach die Brücke zum, ohne Witz, zum Espionagezeitalter, weißt du? Geheimagenten, Regierungsverschwörungen, Leute probieren die Wahrheit vor Leuten zu tarnen. Und ich rede jetzt nicht von Außerirdischen, um Gottes Willen, ich probiere nicht, eine Brücke zu Akte X zu schlagen. Das ist nicht meine Absicht. Aber gleichzeitig wäre das nicht ein cooles Easter Egg, wenn Harrison Ford einen britischen Swagger-Agenten kurz trifft und das so ein Zwinkern ist.
Da sehen wir mal, wer cooler ist von beiden.
Auf Sean Connery. Ja, aber ich meinte eigentlich auf Sean Connery. Ja,
da hast du den jungen CGI Sean Connery.
Genau. Also ich glaube, da kann man einiges machen.
Das wäre ein Schritt
machen.
Zu weit.
Ja. Oder sie machen irgendwie was. Ich finde ja immer noch die erste, da haben wir ja kurz drüber gesprochen, die erste Episode aus dem ersten Teil, wo Indiana Jones irgendwo in Südamerika, glaube ich, dieses Goldidol sucht. Lass ihn doch einfach schlicht und einfach auf eine klassische Abenteuerreise. Eldorado. würde sich anbieten. Vor allem das Ding ist, wenn du sagst, okay, Eldorado ist irgendwo in Südamerika, könntest du auch tatsächlich wieder irgendwie böse Nazis einführen, die irgendwie nach dem Krieg halt in Argentinien irgendwie sich versteckt halten und auch nach diesem Gold suchen, um irgendwie böse Machtpläne wieder aufkommen zu lassen. Und Indy rutscht da halt über irgendeinen neuen Charakter mit rein und muss halt, also lieber hätte ich einfach, wenn wir wirklich sagen, dass sie, dass das möglicherweise vielleicht der letzte Teil ist, dann will ich nochmal einen richtigen Abenteuerfilm haben. Dann will ich wirklich, das hier ist Puzzlestück 1, oh, das führt uns an den Ort, da müssen wir jetzt hin, da müssen wir ein Rätsel lösen, dann finden wir ein neues Puzzleteil. Wenigstens wirklich das, weil ich meine, so ein klassischer Abenteuerfilm fehlt uns. Wenn wir mal an den letzten Tomb Raider-Film denken mit Alicia Vikander, den fand ich auch nicht wirklich gut. Das war kein Abenteuerfilm für mich. Und ich finde, da könnte Indiana Jones jetzt wirklich nochmal zeigen, ey, du hast damals in den 80ern nochmal dieses Abenteuerspektakel wirklich hochkommen lassen. Das war Blockbuster-Kino, das war cool. Und gib mir das noch einmal. Nein, und gerne auch in der Creed-Version von Eve, dass halt ein neuer, jüngerer Charakter irgendwie reinkommt, mit dem man auch vielleicht weitermachen kann, aber gebt mir einfach einen neuen Abenteuerfilm.
Ich gebe Sebastian sowas von recht und was voll häufig unterschätzt wird, ist, man muss nicht alles verkomplizieren, okay? Mhm. Zum Beispiel, als ich diese Flucht der Karibik-Filme alle geguckt habe, ne? Der erste Film ist, wir suchen eigentlich nach einem Schatz. Und da gibt's eine Jagd dahin. Und dieser Schatz wird unsere Probleme lösen oder die Probleme der Bösen lösen. Und fertig. Und das ist immer noch der beste Film der gesamten Reihe. Ja. Und dann gibt es irgendwann, ich habe die Agenda und ich habe die Agenda. Und dann ist mir dann eigentlich egal, andere, egal wer du bist und auf welcher Seite stehst du gerade und warum interessiert mich das?
Das beschreibt es leider sehr gut,
So, okay, und eigentlich ist hier niemand mit irgendjemandem befreundet. Mhm. Okay, interessiert mich nicht. Gibt's einen Schatz? Oder gibt's ein Abenteuer? Und das sehen wir in so vielen Franchises. Also ein Beispiel, Eigenwerbung, es gibt bald ein Video, warum ich den neuen Predator-Film so furchtbar fand damals. Predator ist ein ganz einfaches, simples, aber in der simplen Art und Weise recht komplexes, eine recht komplexe Mythologie. Du hast diesen Jäger aus dem Weltall, der sucht einfach nur die Herausforderung und sammelt Trophäen. Nein, ein neuer Film erklärt uns, der will unser Rückenmark, weil er sich das injiziert, damit er zum Supermenschen wird, damit er globale Erderwärmung überlebt. So, was? Nein, wozu? Es ist doch so einfach. Und deswegen, da gebe ich Sebastian vollkommen recht, gibt uns einen super Abenteuerfilm. Und was auch total fehlt, ist so ein Abenteuerfilm, bei dem die Zuschauer miträtseln können. Ja. Ich meine, du hast Tomb Raider erwähnt. Das sind so 1000 Wissenschaftler stehen vor einer Tür und da ist so ein Rad. Und dann kommt Lara Croft dahin und sagt, ich glaube, man kann es drehen. Und die, wirklich? Und dann dreht sie das und das ist die Lösung des Rätsels. Ich so, das ist nicht euer Ernst. Ja.
Alles verdrängt von Tomb Raider, glaube ich.
Ja, das ist auch besser. Das ist genau wie man Indy 4 besser verdrängt.
Ja, obwohl, wie gesagt, da haben sich mehr Sachen noch eingebrannt als bei Tomb Raider, aber...
So, dann jetzt vielleicht, um unseren riesen Nerd-Talk hier zum Abschluss zu bringen, von jedem von euch nochmal so kurz auf den Punkt gebracht, was würdet ihr euch für diesen fünften Teil wünschen, damit ihr zufrieden aus dem Kino kommt?
Also nach eurem Pitch gerade habe ich wieder ein bisschen mehr Lust drauf bekommen. Also
sehr gut.
Ja, tatsächlich, also wenn es wirklich so ein, also das hätte ich sowieso natürlich gedacht, wenn es eher so ein klassisches Abenteuer wäre sowieso, natürlich, wenn der Vibe einfach von den ersten drei Teilen irgendwie dabei ist, so eine klassische Schatzsuche, Schnitzeljagd hast im Grunde. Und auch dieser Creed-Ansatz, der wäre auch spannend. Also ist auch eine gute Variante wirklich, um glaube ich, den älteren Harrison Ford da irgendwie noch gut einbinden zu können. Also da hätte ich dann wieder Bock drauf. Also ich bin immer noch sehr, sehr skeptisch nach dem ganzen Hin und Her hinter den Kulissen.
Wenn jemand da draußen Steven Spielberg kennt, schickt ihm unseren Podcast und übersetzt es ihm irgendwie synchron dabei, dann hat er vielleicht ein paar
neue. So sehr wie das hin und her ging, ich glaube, es ist noch nicht zu spät dafür. Also die sind, glaube ich, immer noch für Änderungen offen. Angeblich sollen ja in 2 Wochen die Dreharbeiten losgehen. So konkret war es noch nie, aber deswegen, ich bin immer noch sehr skeptisch, aber mit zumindest so Ansätzen von dem, was wir gerade hier gesagt haben, hätte ich ein bisschen Bock. Als schönen runden Abschluss wenigstens.
Yves?
Ich bin auch nach wie vor trotzdem sehr skeptisch. Was ich hoffe, was er auf jeden Fall nicht machen sollte, ist krampfhaft überhaupt nochmal ein Franchise aufzubauen eigentlich. Mhm. Dass man sich nicht so fühlt wie, oh, wir sind jetzt im Indie Cinematic Universe, sondern ich gebe ja einen Mix aus dem, was du gesagt hast, und Mix aus dem, was ich davor vorgeschlagen habe. Einmal diese Creed-Geschichte, aber gleichzeitig ein simples, klassisches Abenteuer. Ich meine, wie lange haben wir das nicht gesehen? Wie lange? Und wenn das stimmt und wenn Harrison Ford wieder richtig Bock auf die Rolle hat und man merkt, dass er nicht Harrison Ford ist, sondern Indiana Jones, dann bin ich eigentlich schon zufrieden.
Ja, geht mir auch so. Also wäre auch schön, wenn es halt wirklich einfach ist, okay, Indiana Jones 5 und dann ist Feierabend. Mhm. Nicht so, wir bauen jetzt nochmal was auf und dann ist gut. So, damit haben wir, würde ich sagen, sehr viel und sehr ausführlich über Indie gesprochen. Mhm. Ich bedanke mich zuerst bei dir, Yves.
Danke. Ich entschuldige mich, dass ich zweimal so gestikuliert habe, mich in Rage geredet habe, dass ich gegen das Mikrofon gehauen habe.
Das ist rausgeschnitten. Die Leute wundern sich jetzt, warum du das sagst.
Okay, Leute, tut mir leid, dass
ich mich nochmal dafür entschuldigt habe. Jetzt müssen wir es drin lassen. Das spricht aber nur für deine Leidenschaft.
Okay. Ja, bei dir nochmal, ab nächster Woche geht ja auch The Walking Dead wieder los, sowohl auf Filmstart YouTube als auch auf Moviepilot YouTube. Werden wir natürlich wieder fleißig das covern und es gibt, wie am Anfang schon erwähnt, den Moviepilot-Livestream und eben auch den Moviepilot-Podcast
dazu. Ganz genau. Folgt uns auf Moviepilot YouTube, haltet Ausschau nach Posts, nach Community-Posts, nach den genauen Terminen. Es geht bald los, ich freue mich.
Genau, die Livestreams sind immer am Dienstag.
Genau, Dienstag, 16.30 Uhr, ab nächster Woche geht's los. Genau. Und vielleicht taucht da sogar ein gewisser Sebastian auf.
Wer ist dieser merkwürdige Sebastian?
Das ist so ein klasse Moderator, der uns heute durch so einen Indiana Jones Talk geleitet hat.
So, dann also Yves, dir vielen Dank. Markus, dir natürlich auch vielen lieben Dank.
Spaß gemacht.
Und danke dir.
Ja, hat mir trotz Indie Spaß gemacht.
Trotz Indie 4, ja.
Auch danke unserem Moderator.
Ja, auf jeden Fall.
So, und unser größter Dank gilt natürlich unseren Zuhörern, weswegen wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns ein Like da lasst, eine Sternewertung gibt's ja auch irgendwie. Lasst uns auch gerne Kommentare da. Ihr könnt uns auch direkt mit Lob, Kritik und Anmerkungen anschreiben. Dann einfach an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir lesen das auch alles und wenn wir können, beantworten wir das auch alles und versuchen das natürlich auch alles irgendwie in unseren Podcast hier zu integrieren. Denn das ist hier heute, das muss ich vielleicht nochmal sagen, es ist unsere Jubiläumsfolge, die 10. Folge.
Wow.
Und damit auch vielleicht, es ist halt auch erst die 10. Folge. Wir machen das ja noch nicht so lange, deswegen sind wir auf euer Feedback da immer angewiesen und freuen uns da auch drüber. Und jetzt halte ich meine Klappe, wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.